Es kümmert sich niemand um deinen Blutdruck. Das musst du selber machen. Es kümmert sich niemand darum herauszufinden, ob du irgendwie das LPA erhöht hast. Also es ist einfach Eigenverantwortung durch und durch. Und das habe ich bei dem Thema so gelernt. 20 Jahre bei etwas so einfach zu messendem und offensichtlichen. Es ist einfach krass. Also nimmst du die Hand oder nicht, aber es macht keiner für dich. Auch in jungen Jahren.
Herzlich willkommen beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und im Hier und Jetzt ihre maximale Performance abrufen. Heute haben wir den Stefan zu Gast. Stefan ist unser Mitgründer bei Long Game und wir haben jetzt und wir zeichnen jetzt eine dreiteilige Serie auf, in der wir einmal durch Stefans Longevity-Reise durchgehen. Und zwar gehen wir einmal durch seine generelle Reise, wie er von einem unsportlichen, ungesunden 20-Jährigen zu mittlerweile einer Person gegangen ist, die ihr Leben relativ gut im Griff hat, würde ich mal sagen. Und das vom Hintergrund vor allem eines sehr, sehr vollen Alltags mit einer Firma, die er aufgebaut hat über die letzten 10 Jahre, mit einer Familie, die er hat. Und da gehen wir durch die Themen durch. Zum einen sein großes Thema Blutdruck, Bluthochdruck. Wir gehen durch das Thema Ernährung, das für ihn ein sehr großes Passionsthema geworden ist. Wir gehen auch durch das Thema Umsetzung im Alltag. Also wie setzt du eigentlich all die guten Habits, über die wir jetzt hier sprechen, eigentlich im Alltag wirklich um? Und noch ganz, ganz viel mehr. Und wir freuen uns sehr drauf. Schön, dass du da bist, Stefan, und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auf diesem Sofa mal zu sitzen und nicht über Immobilien zu reden, was sonst quasi mein Hauptjob war jahrelang. Freue mich, dass es um Gesundheit und Longevity geht.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir vielleicht einmal, und wir gehen jetzt durch wie ich alle Themen einmal durch, vielleicht drei Teile, die jetzt hier kommen, aber ich würde gerne einmal vorne starten bei dir, Stefan. Jetzt kennt man dich ja vor allem als jemand, der sich mit Immobilien beschäftigt im Internet. Du hast Immocation ja gegründet mit Marco gemeinsam, der unser 4. Mitgründer ist. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern um deine Reise. Jetzt fangen wir einmal an. Wann ging es eigentlich los, dass Gesundheit für dich eine Relevanz gewonnen hat?
Ja, also ich erstmal, es ist wirklich eine Entwicklung, ne? Und es gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Ich habe genau dieselben wilden 20er hinter mir, wie wahrscheinlich jeder. Du? Also ja, du bist mittendrin, ne? Du bist ein bisschen, ehrlich gesagt, biegst so ein bisschen früher besser ab. Aber also ich habe den Marco damals kennengelernt zu Beginn meines Studiums und wir haben echt einfach eine wilde Partyzeit mitgemacht. Also wir haben Whisky-Wettsaufen gemacht, als wir aus unserer letzten WG ausgezogen sind. Also wir haben ein riesen Wohnzimmer gehabt mit so einer riesen Fensterbank und da stand, ich weiß nicht was, das war unser ganzer Stolz, unsere 80 oder 90 leeren Jim Beam-Flaschen standen halt da so und wir fanden das halt mega cool, dass wir das hingekriegt haben, die zu trinken. Und also, naja, geraucht, gekifft, selbstverständlich, so viel, wie es irgendwie zu kriegen gab in Süddeutschland und wenn dann hochgefahren und mehr geholt, irgendwie aus dem Norden und so. Also wir haben nichts ausgelassen. Ich habe extrem viel gearbeitet, immer schon, weil mir Karriere immer sehr wichtig war und wirtschaftlicher Erfolg wichtig war. Das heißt, ich habe maximal hart Party am Wochenende und dann aber montags 5 Uhr aufstehen, irgendwie mit dem Auto nach Frankfurt fahren und zum Projekt und so und viel Stress gehabt, da natürlich auch geraucht und getrunken in Pausen und abends und so. Also ich bin wirklich schlecht mit mir umgegangen. Was der Körper einem ja relativ lange verzeiht, ne? In dem Alter gefühlt. Mhm. Und habe dann ehrlicherweise die Kurve eigentlich erst so mit Ende 20 bekommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, ich liebe Bücher, ich lese gerne Bücher, ich lasse mich super gerne inspirieren und bin irgendwann auf Miracle Morning gekommen von Hal Elrod, in dem es im Kern darum geht, es gibt schon ein paar Dinge, die du tun kannst, die dich erfolgreich machen oder die erfolgreiche Menschen tun. Und möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, dass sie das tun und dass sie erfolgreich sind, so wie meditieren, regelmäßig Sport und Bewegung, sich weiterbilden mit Büchern und so weiter und so fort. Und er hat eben die These aufgestellt, wenn du morgens früh aufstehst und das schaffst, eine Stunde früher aufzustehen und alle diese 6 geilen Habits waren das, morgens in dieser Stunde unterzubringen, dann hast du eine große Chance, dass du in deinem Leben deutlich schneller vorankommst, als wenn du das nicht tust. Und weil ich halt schnell vorankommen wollte, habe ich das gekauft und habe dann über eigentlich dieses Buch und diese Rituale das erste Mal mir wieder so ein bisschen so ein Körperbewusstsein über Sport zurückgeholt, weil ich dann angefangen habe, mir die Frage zu stellen, was mache ich denn jetzt für einen Sport, was mache ich jetzt jeden Tag und morgens und so für einen Sport. Habe dann irgendwann Freeletics für mich entdeckt, so, weil sehr zeiteffizient, brauch nicht viel, also intensives Körpergewichtstraining. Ne?
Wo sind wir da zeitlich?
Ja, wir sind am Ende meiner 20er. Wir sind da bin ich so 28, würde ich sagen. Ja. 27,
und,
28.
Und da warst du gerade, da warst du schon eine Führungskraft im Konzern und bist dann mittlerweile schon bei, hast Immocation schon gegründet?
Oder nee, noch nicht. Das ist davor. Das waren die letzten paar Jahre, wo ich noch Arbeitnehmer war. Also ja, ich bin recht früh dann irgendwie Führungskraft geworden und früh viel Verantwortung mit einem sehr, sehr stressigen Alltag gehabt. Habe dann auch zwei Wohnsitze gehabt, weil quasi meine Hauptrolle war in Düsseldorf und habe da noch eine Wohnung gehabt und so. Und zu der Zeit habe ich halt dann das frühe Aufstehen und diesen Sport reingefahren. Mhm. Habe aber meine ganzen schlechten Rituale eigentlich noch nicht wirklich abgelegt gehabt. Mhm. Also ich habe dann ehrlicherweise abends einen geraucht und bin dann trotzdem um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe meinen Sport gemacht, mit Augen ein bisschen quer im Gesicht und so. Ne? So, und dann kam, also das hat an sich, hat mir schon viel gegeben. Ich habe auch das sehr genossen, dieses Körpergefühl, was ich gewonnen habe durch den Sport und so weiter. Und dann kam eigentlich ein zweiter Punkt, dass wir, und das war fast zeitgleich, dass wir Immocation gegründet haben. Also wir haben unsere Jobs hingeschmissen, haben gesagt, wir bauen jetzt ein Unternehmen auf. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel zu tun gehabt wie da auf einmal, weil alles ist wichtig, alles musst du machen. Du hast auch kein Team, du kannst nichts delegieren am Anfang. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich brauche alles, was ich an Leistungsfähigkeit haben kann, brauche ich. Ich muss wirklich die beste Version meiner selbst sein, wenn das jetzt erfolgreich sein soll. Ich möchte mir hinterher nicht sagen, vielleicht hätte das geklappt, wenn du selber dir mehr Mühe gegeben hättest. Und das kam, da habe ich so ein bisschen mehr angefangen zu reflektieren, wie verhalte ich mich eigentlich? Und dann kam Marco mit einem Buch noch um die Ecke das erste Mal zum Thema Ernährung. Das war damals die Ernährungssanduhr. Das gibt es jetzt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Version. Mit so der These, also Zucker nicht so geil, eigentlich so ein bisschen eigentlich der große Teufel in der Ernährung und wäre schon geil, wenn man mehr Gemüse isst und pipapo, und das geht auch ein bisschen breiter ins Thema Gesundheit rein. Und dann habe ich mit dem Buch das erste Mal so richtig zu reflektieren angefangen, wie schlecht ich wahrscheinlich eigentlich mit mir umgegangen bin und umgehe, wie meine Mahlzeiten eigentlich eine große Katastrophe flächendeckend waren, wie ich gegessen habe, dass ich also mich ständig eigentlich nur an Kohlenhydraten satt gegessen habe, dass ich nicht auf Gemüse geachtet habe, dass ich Saft und sowas getrunken habe, irgendwelche Zuckerdrinks und so. Ne? Und dann ist daraus echt irgendwie das erste Mal dieses Bewusstsein entstanden, hey, okay, das wahrscheinlich kann man und muss man über das Thema Gesundheit, vielleicht auch jetzt, wo einem diese unglaubliche Energie der 20er irgendwann so ein bisschen langsam, aber sicher, du merkst schon, du bist nicht mehr 20 so. Wahrscheinlich muss man da einfach strukturierter drüber nachdenken. So. Und das war so die ersten 10 Jahre nach dem Ausziehen, würde ich sagen. Ja.
Okay. Und so ging es dann los. Nur für die, die es jetzt hören, sich fragen, also nur zu Hintergrund, was ist Immocation? Immocation gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren, mit einem Sinn ein sehr erfolgreiches Unternehmen in Deutschland, so die größte Community- und Ausbildungsplattformstätte für eben private Immobilieninvestoren, wenn man das so sagen kann. Riesenfestival in Leipzig, 4000 Leute, also
ja, einfach
ihr habt da schon was Cooles aufgebaut, um es mal ganz einfach zu sagen.
Ja, genau. Und das ist irgendwie so, also je nachdem wann und wie man das zählt, aber schon so knappe 100 Menschen, die da beschäftigt sind. Und das ist also schon, und daneben haben wir noch ein paar hundert Immobilien gekauft und so in derselben Zeit. Also wir haben wirklich viel zu tun gehabt.
Ja, genau. Das nur für jemanden, der den Stefan noch nicht kennt. Und jetzt eben haben wir eben gemeinsam mit Marco, also wir zu viert, eben Long Game gegründet im letzten Jahr, um eben sozusagen etwas aufzubauen im Thema Gesundheit, das irgendwie auch ähnlich viele Leben verändert. Aber genau, das ist nur einmal kurz als Einschub. Okay, das heißt, so bist du quasi in das Thema irgendwie reingekommen. Bei dir war es ja aber auch immer schon etwas präsenter, dass das Thema, kann man sagen, Gesundheit, richtig?
Also ja und nein, ne? Also ich bin, ich wurde geboren mit einem angeborenen Herzfehler. Also ich bin wenige Tage, glaube ich, müssen wir meine Eltern fragen, nach der Geburt auf eine Intensivstation gekommen, weil man festgestellt hat, mein Blutdruck ist hinten und vorne nicht in Ordnung. Und dann hat man mich irgendwie genauer untersucht und hat festgestellt, dass ich eine Aortenismusstenose habe. Das darf der Markus gleich mal kurz erklären, was das ist. Ja. Und Ich musste dann also auch direkt als Säugling operiert werden, wo ich noch ganz, ganz klein war. Und die haben mir wirklich quasi, mussten mich aufschneiden. Ich habe hier immer noch eine Narbe und haben mich wirklich am Herzen operieren müssen. Genau, danach habe ich halt sehr, sehr viele Kontrolluntersuchungen machen müssen, weil dann schon die Frage ist, entwickle ich mich ganz normal, funktioniert mein Herz ganz normal, bin ich ganz normal belastbar und so weiter. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ist eine Aortenismusstenose?
Genau, also bei der Aortenismusstenose ist es so, man hat normalerweise ja die Hauptschlagader, die einmal durch den Brustkorb geht, vom Herzen weggeht und das Blut eben in den ganzen Körper transportiert und von der Hauptschlagader geht eben eine große Arterie raus, die dann quasi in den Arm zieht und den Arm mit Blut versorgt. Und da gibt es im fetalen Kreislauf, also dem Babykreislauf, gibt es da eben ein Gefäß, das verbindet das Ganze. Und das aber dann in der Zeit zuwächst und eigentlich zu sein sollte, dass dann der Blutkreislauf, wie bei uns allen, wenn wir aus dem Mama-Leib rauskommen, dann normal läuft. Und diese Stenose, also Stenose ist das Fachbegriff für eine Engstelle. Mhm. Und da ist es eben so, dass der Isthmus der Aorta, also der Hauptschlagader, ist ein bestimmter Bereich, dass der eben verengt bleibt oder sich durch dieses Umwachsen, Umwandeln verengt. Was bedeutet, dass einfach nicht genügend Blut von der Hauptschlagader in diese Arterie, also dieses Gefäß kommt, was den Arm versorgt. Mhm. Und im blödsten Fall ist es eben so hoch an der Hauptschlagader, dass auch in den Rest des Körpers gar nicht genügend Blut reinfließen kann. Mhm. Und darum muss man eben diese Engstelle am Beginn der Hauptschlagader eben auflösen oder aufmachen, damit einfach der restliche Körper und Arm entsprechend mit Blut versorgt werden kann. Mhm. Und klar, wenn eine Unterversorgung bleibt, A, kann ich mich nicht belasten, B, werden meine Organe nicht versorgt und dann, das ist eben der Grund, warum man so schnell das Ganze operiert, dass da genügend Versorgung des Körpers ist.
Ja, also ernstes gesundheitliches Problem. Ne? So, genau. Und ist man froh, dass es Menschen gibt, die ein Baby aufschneiden und so ein Herz reparieren können, was ja unglaublich ist. Also jetzt bin ich selber Vater, die Ängste, die meine Eltern damals gehabt haben müssen, das will man sich nicht vorstellen. Ne?
Ja.
So, wirklich. Ja, und dann also viele Jahre Folgeuntersuchungen. Ich habe mir die auch selber in Vorbereitungspodcast nochmal durchgelesen. Dann geht man was heißt, gefühlt jede Woche, dann jeden Monat, dann halbjährlich, dann jährlich und so. Und aber es war immer alles in bester Ordnung. Alle Werte sahen super aus. Ich war voll belastbar. Zitat meiner Mutter war lustig, stand dann in einem Bericht drin. Sie könnte sich einfach keinen gesünderen und belastbareren Jungen vorstellen. So, ne? Und also alles schick. Das geht dann bis 1994, diese Historie der Untersuchung. Da bin ich also 8. Dann gibt es noch einmal, glaube ich, 1996. Da bin ich dann 10. Und dann reißt das ab. Dann gibt es keine solche Untersuchungen mehr. Da ist dann irgendwann, hat man dann gesagt, ja, also das Kind ist einfach gesund, da kommt jetzt auch nichts mehr. Ich bin dann rumgelaufen mit der Information, ja, also da war mal was als Kind, aber ich bin ja gesund. Und so bin ich halt irgendwann jugendlich erwachsen geworden, bin ausgezogen. Und das war nur so ein Nachhall meiner Jugend. Ne? Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Bis ich irgendwann, und deshalb, es hat mich nicht so richtig begleitet, das Thema, weil ich habe mich ja gesund gefühlt und war ja auch gesund deklariert, Laurenz. Ne? Ja. Bis ich irgendwann wegen irgendwas völlig anderem, irgendeiner Routinesache beim Hausarzt sitze, Anfang der Corona-Zeit, wann das 2019, 2020 muss das gewesen sein, und der mir sagt, also Sie haben doch das mit dem Herzen, wann haben Sie sich das letzte Mal untersuchen lassen? Ja, es ist ewig her, ne? Weil warum soll ich jetzt manchmal? Ja, wissen Sie, mich hat vorhin der Kardiologe angerufen, das ist ein guter Freund von mir, der hat gesagt, normalerweise ist die Praxis immer voll, aber weil die ganzen alten Menschen jetzt zu Hause sind, hat er gerade Leerlauf, wollen Sie nicht einfach spontan hingehen? Der freut sich gerade über Patienten und ganz ehrlich, wäre schon gut, wenn man da mal wieder hinguckt. Mhm. Meine ich, ja, mein Gott, okay, das ist 100 Meter entfernt und ich selber sitze jetzt auch zu Hause ansonsten rum und dann bin ich spontan zum Kardiologen, habe gedacht, okay, dann habe ich da mal einen Haken dran.
Und der, ein Glück, dass Corona gab.
Ja, wirklich. Und der fing dann an, erstmal Fragen gestellt. Ich war auch nur so semi-auskunftsfähig, außer dass ich diesen Begriff von mir geben konnte mit Aortenismusstenose. So, ne? Fing dann an, Blutdruck zu messen, fing dann an, noch woanders Blutdruck zu messen, rief dann eine Kollegin, dann wurde auch an den Beinen Blutdruck gemessen. Dann hat man miteinander geredet und ich habe es alles nicht verstanden, hat man noch mehr Untersuchungen gemacht, hat man hier Ultraschall gemacht und da Ultraschall gemacht und irgendwann guckt er mich an und meinte, also wissen Sie eigentlich, dass Sie einen Subclavian Steal haben? Was weiß ich?
So, yeah.
Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, wissen Sie, dass Ihr Arm nicht wie das soll vom Herzen versorgt wird, sondern dass bei Ihnen der linke Arm das Blut über den Kopfkreislauf bezieht, weil hier fehlt was, da gibt es etwas, eine Verbindung nicht, da fließt nichts, das fließt, also das bisschen was, das, man sieht auch, dass das falsch rumfließt hier und so. Das hat er irgendwie im Ultraschall sehen können. Nee. Können Sie mal die alten OP-Akten raussuchen? Und dann habe ich die rausgesucht und ihm geschickt. Ja, das haben Sie damals in der OP gemacht. Die haben das hier, diese Verbindung, die es bei Ihnen mal gab, die gibt es nicht mehr. Die haben Sie damals durchgetrennt. Also ist dann schon alles so, wie es sein soll, auch wie es da. Aber deshalb darf man bei Ihnen den Blutdruck nicht links messen. Wo messen Sie denn den Blutdruck? Ich messe nie den Blutdruck. Und wurde der auch in letzter Zeit nicht gemessen? Nee, also halt ab und zu mal beim Arzt, aber der hat immer gesagt, irgendeine Zahl und hat dann gesagt, ist alles okay. Ich habe das auch nicht hinterfragt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ne? Mhm. Dann hat er, also ist Ihnen bewusst, dass Sie erhöhten Blutdruck haben, also eigentlich Bluthochdruck haben? Nee. also zumindest, wenn man da misst, wo man messen muss. Bei Ihnen muss man nämlich rechts messen. Wenn man links misst, kriegt man falsche Ergebnisse. Dann möchte ich, okay, das ist krass. Also ich laufe damit seit 30 Jahren rum. Ich nie gehört, hat mir keiner mitgegeben für mein Leben. Also jetzt muss ich auch meinen Eltern sagen, das haben die auch irgendwie nicht auf den Sattel gehabt, weil es war ja immer alles gut. Ne? Mhm. Und dann haben wir eine 24-Stunden-Blutdruckmessung gemacht, was ja so ein bisschen der Goldstandard ist. Also kriegst du ein Gerät mit nach Hause, das wird dann über Nacht gemessen. Was das dann erhärtet hat, dass ich wirklich, also auch nicht nur ein bisschen, sondern wirklich massiv, also ich habe den Wert aufgeschrieben, das war 146 im Tagesmittel quasi als systolischen Druck hatte, also als den höheren Druck. Ne? Wo soll man eigentlich sein?
Genau, also der optimale Blutdruck oder der perfekte Blutdruck sind unter 120 zu 70, ja. Ja, oder 120 zu 80 ging auch noch. Da ist der Unterschied, also der erste Wert ist der sogenannte systolische Blutdruck, also der Blutdruck, der entsteht, wenn das Herz das Blut in den Kreislauf pumpt. Mhm. Und der zweite Wert, das ist der diastolische Wert, das ist der Wert, der Grunddruck, also die Grundspannung im Gefäßsystem. Mhm. Und es gab jetzt lange Zeit die Definition, dass man quasi ab einem Druck von 130 bis 140 hat man das Ganze als hochnormal betitelt. Mhm. Und über 140 systolisch war es eben dann Blutdruck ersten Grades. Mhm. Ja, oder dann die arterielle Hypertonie oder Bluthochdruck. Und das Problem ist einfach, dass es eben, es gab eine sehr, sehr gute Studie, die sogenannte Sprint-Studie, bei der man eben geguckt hat, was ist der perfekte Blutdruck, und hat eben ein Kollektiv in Personen eingeteilt, bei denen man darauf geachtet hat, dass ganz konsequent der Blutdruck unter 120 zu 70 ist, und bei den anderen eben über 120, ob das jetzt 125, 130, 140 war, egal quasi. Mhm. Und man hat eben gesehen, dass und man hat getestet, wann tritt ein lebensbedrohliches oder relevantes Ereignis ein hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und der Kohorte, die eben über 120 zu 70 waren, sind reihenweise die Leute an solchen Ereignissen, haben diese Ereignisse erlitten oder eben sind wirklich dran verstorben. Sodass es eine der quasi wenigen Studien war, die man aus ethischen Gründen richtig abgebrochen hat. Mhm. Also damit,
weil es zu gefährlich war,
Leute wissentlich in dem Bereich zu lassen. Über 120, ja. Genau. Mhm. Und es gab jetzt vor eineinhalb Jahren ungefähr eine Anpassung der Leitlinien, wo man gesagt hat, also perfekter Blutdruck ist 120 zu 70 und weniger. Und alles drüber hat man mittlerweile als erhöhten Blutdruck betitelt, dass man eben frühzeitig dagegen angehen sollte.
Mhm. Und das ist ja total krass, wenn man es jetzt mal einmal also zusammengefasst sagt, du warst dann bei 100, also optimal 120 zu 70. Du, Stefan, warst mit Anfang 30 bei 146 zu 88. Und das im Mittel. Im Mittel. Ja.
Ich habe die, also 24-Stunden-Blutdruckmessung, da sieht man ja hinterher diese Werte mit Ausschlägen bis wirklich einfach nur ganz normalen Tagesverlauf 160, 165 und nicht mit Sport, sondern einfach nur wahrscheinlich mal eine Treppe hochgelaufen. Heute weiß ich das, damals wusste ich das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann 140 oder 146 ein bisschen schlechter ist als 120, sondern da liegen Welten dazwischen gesundheitlich. Ne? Also das
ist
ein...
Das ist krank.
Nicht, das ist wirklich, Thema. Also das ja. ist um Faktoren, also um wirklich um Größenordnungen mehr Risiko für alle möglichen Erkrankungen bis hin zu, dass das ja die Nieren kaputt machen kann mit diesen super kleinen Gefäßen und von Herzinfarkt und Schlaganfall noch gar nicht gesprochen und so. Also ich war effektiv wirklich krank und das hat mir einfach 20 Jahre lang keiner gesagt, obwohl ich natürlich schon regelmäßig wegen aller möglichen Dinge mal irgendwie beim Hausarzt war und natürlich immer mal mein Blutdruck gemessen wurde und natürlich mein Hausarzt auch wusste, dass ich diese Erkrankung als Kind hatte, dass in meiner Akte drin stand und so weiter, hat das nie einer ernsthaft untersucht. Und es wurde immer, wenn irgendwie mal Blutdruck gemessen wurde, wurde es immer, und ich glaube, das ist wirklich, das ist das, was halt passiert, immer so ein bisschen abgetan mit, ja, jetzt sind sie ja gerade eine Treppe gelaufen oder jetzt sind sie hier gerade beim Arzt. Aufregung beim Arzt. Weil, ne? aber halt immer so weggeschoben, immer so. Also ich frage mich manchmal, was für einen Blutdruck muss man in der Arztpraxis beim Hausarzt haben, dass da wirklich hingeschaut wird als junger Mann?
Ja, also es gibt da keine Studien oder Daten, aber von dem, was ich sonst in den Praxen, wo ich auch mit war, gehört habe, ist dann schon, dass man dann mal ab so 180 sagt. Also
das soll es jetzt nicht sein.
Das ist schon echt viel. Kann ich den jetzt so heimgehen lassen? Ja, aber so 160 ist halt dann, ja. Na, das ist dann das Problem, weil er eben jetzt gerade hierher gelaufen ist. Und
so. Ja.
Also Wahnsinn. Also, und jetzt wollen wir nicht nur über Blutdruck heute sprechen, wir sprechen über ganz, ganz, ganz viele Themen, aber was uns, glaube ich, wichtig ist, was also für mich war das total krass, das so zu hören und kennst du denn deine Geschichte, weil es, glaube ich, sinnbildlich dafür ist, was es noch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen gibt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt gerade jemand zuhört, der vielleicht mal in Zukunft etwas haben wird oder jetzt schon hat, was irgendwie unterbewusst mitläuft, ohne Symptome, ohne dass man es direkt merken würde, deshalb auch nicht bei einer Routinekontrolle auffallen würde und was dir ja signifikant Lebensjahre hinten klaut, wegnimmt oder auch gesunde Lebenszeit wegnimmt. Das will ich noch einmal ganz kurz einhaken, bevor wir dann auf das nächste Thema weitergehen, wie du auch das dann behandelt hast und auch ein bisschen weiterspringen, aber Markus, was heißt denn jetzt so ein Bluthochdruck an Stefans Stelle? Was für gesundheitliche Folgen hat das denn eigentlich für ihn, wenn er mit so einem Blutdruck unbehandelt einfach weitergelaufen wäre ab Anfang 30?
Also im besten Fall ist es so, dass, oder man muss einen Schritt weiter vorne anfangen. Was passiert da, wenn ich so einen hohen Blutdruck habe? Das Herzen pumpt einmal und wirft quasi das ganze Blut in die Gefäßbahn aus. Wenn da ein entsprechender Druck aufgebaut wird und mit viel, ja, wie in der Düse quasi, ja, der Druck ins Gefäßsystem geschossen wird, habe ich einfach eine wahnsinnige Scherbewegung durch die Blutsäule, die durchfließt, den Blutfluss an den Gefäßwänden. Und diese Scherkraft führt dazu, dass eben Reize, entzündliche Prozesse an den Gefäßwänden entstehen. Und dieses immer wieder aufs Neue an die Gefäßwand klopfen, führt eben dazu, dass die Gefäßwände kaputt werden und wie eine Art brüchig werden. Und durch diese Entzündung, die da entsteht, können eben leichter Cholesterinablagerungen sich bilden, sprich das Themengebiet Atherosklerose, also Verkalkung der Gefäße, die dann dazu führen, dass eben Gefäße auch richtig zugehen können, also die Durchblutung abbricht, was eben zu einem Herzinfarkt oder zu einem Schlaganfall führen kann. Nicht aber nur das Thema, also im besten Fall hast du Glück und du kriegst es so hin, dass du noch nicht mal dann eben den Herzinfarkt und Schlaganfall bekommst. Das ist im wirklich Worst Case. Aber man muss sich vorstellen, der Körper hat ja nicht nur 10 cm Durchmesserrohre, die durch ihn durchlaufen, sondern die Gefäße werden ja immer feiner, immer feiner, immer feiner, sodass ich im kleinsten Messbereich ganz feine Gefäße habe, die in die Organe reingehen und die Organe versorgen. Und da ist es natürlich so, dass der Druck, der in so einem 10 cm Gefäß, jetzt übertrieben gesagt, anliegt, liegt eben auch in so ganz feinen Gefäßen an. Und diese ganz Mini-Gefäßchen sind überhaupt nicht von der Konzeption so geschaffen, dass sie so einen Druck aushalten. Das bedeutet, die eigentliche Blutversorgung des Organs geht dadurch sukzessive kaputt. Und damit habe ich eine chronische schlechte oder eine chronische Unterversorgung dieses Organs, ja, was dazu führt, dass das Organ erst in seiner Funktionsweise schlechter wird und irgendwann richtig wie abstirbt.
Ja? Okay, also und das heißt, wenn ich einen Tag nur Bluthochdruck habe, ist es überhaupt nicht schlimm, nichts passiert. Aber wenn ich, also was nicht passiert, ne, aber wenn ich es dauerhaft habe, heißt das, ich habe eine Bedingung in meinem Körper drin, die sowohl mein Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall drastisch erhöht, das ist eine der Hauptrisikofaktoren, auf die du auch achtest, ne? Und zweitens ein Umstand, der einfach meine Organe durch die Bank weg schädigt.
Ja.
Richtig?
Und das ist,
das macht zu hoher Blutdruck.
Genau, und das ist Sehkraft, das ist Auge, das sind Nieren, das ist im Kopf. Ja. Auch hier, da muss der Blutdruck noch höher sein. Man sagt so ab 220 ungefähr kommen wir in den Bereich, wo es für die ganz feinen Gefäße im Kopf gefährlich wird. Aber wenn der Blutdruck zu hoch ist, ist natürlich auch irgendwann die Gefahr, dass so Gefäße auch platzen können.
Ja. Ja,
und dann habe ich eine aktive Blutung irgendwo.
Ja.
Und der Punkt ist, man merkt das nicht.
Genau.
Also
ja, man fühlt sich teilweise sogar besser. Ja, mehr Druck auf den Kessel, geht was vorwärts.
Stabiler Kreislauf und so weiter. Genau. So. Und also ich habe heute mit den Medikamenten, mit denen der Blutdruck eingestellt ist, manchmal, ganz selten, aber manchmal ein bisschen schwächeren Kreislauf, dass ich eher mal habe, wenn ich ganz lange gesessen habe und irgendwie, und dass ich dann so einen ganz kleinen Moment merke, oh, okay, und jetzt ist alles wieder gut. Aber du merkst es nicht. Es kann quasi sein, du läufst damit rum und du merkst es nicht. Und viele, ne? Also es ist ja einfach, es ist super häufig. Ich glaube, man macht sich kein Bild davon, wie viele Leute in jungen Jahren sich wunderbar fühlen und sich kerngesund fühlen und aus dem Hausarzt jedes Mal rauslaufen mit, ist eigentlich alles okay, aber in Wirklichkeit einfach dramatisch erhöhten Blutdruck.
30% unserer Gesellschaft haben einen Blutdruck von über 140 zu 90.
Ja.
Und da sprechen wir über 140 zu 90 und nicht den Bereich 120 bis 140. Der ist noch gar nicht in den Studien mit drin.
Und das ist übrigens, also du, weil du Laurens das gerade auch gesagt hast, also wir haben Immocation aufgebaut, wo es um Immobilieninvestitionen geht, mit der Kernidee, du musst dich selber an das Steuer deiner Finanzen setzen. Die staatliche Rente wird hinten und vorne nicht ausreichen. Du musst dich selber darum kümmern, dass du irgendwann ein passives Einkommen hast, mit dem du im Alter deinen Lebensstandard halten kannst. Das macht niemand für dich. Das kannst du auch nicht abgeben an einen Banker oder einen Finanzberater. Du musst das tun. Eigenverantwortung durch und durch. Und das ist ein Long Game. Du musst über viele Jahre hinweg in jungen Jahren daran arbeiten und dann gehörst du hinterher zu den Gewinnern, denen das alles, denen es wunderbar geht im Alter und die sich ganz, ganz toll den Lebensstandard halten können. Es ist exakt das Gleiche bei Gesundheit. Das ist das, was Marco und mich so fasziniert hat, warum wir uns so auf dieses Thema irgendwann draufgeschmissen haben und uns so freuen, dass wir irgendwie mit dem, was wir von Immocation wissen, hier irgendwie ein bisschen mithelfen dürfen. Es ist exakt das Gleiche. Es kümmert sich niemand um deinen Blutdruck. Das musst du selber machen. Es kümmert sich niemand darum herauszufinden, ob du irgendwie das LPA erhöht hast. Es kümmert sich niemand darum herauszufinden, ob deine Ernährung wirklich vernünftig ist und ob du genug Proteine zu dir nimmst. Es kümmert sich niemand darum, wirklich mal anzuschauen, ob dein Sportprogramm eigentlich wirklich geeignet und richtig aufgestellt ist. Es macht niemand. Du machst das selber und dann hast du die Chance, etwas für deine langfristige Gesundheit zu tun. Oder du machst es nicht. Und dann steckst du diese Zeit auch rein, die steckst du nämlich dann hinten raus rein in Form von scheiß Lebensqualität und Arztbesuchen und Krankheit und so weiter, statt sie vorne zu investieren. Sparen tust du dir eh nicht die Zeit. So. Und also es ist einfach Eigenverantwortung durch und durch. Und das habe ich bei dem Thema so gelernt. 20 Jahre bei etwas so einfach zu messendem und offensichtlichen. Es ist einfach krass. Also nimmst du in die Hand oder nicht, aber es macht keiner für dich. Auch in jungen Jahren.
Und du musst halt und solltest halt früh anfangen, weil bis zum Zeitpunkt, wo er sich vielleicht mal jemand drum kümmern würde, wie ein Arzt zum Beispiel, ja, dann ist es schon so weit fortgeschritten, dass du eben genau diese Schäden hast, weil dann reden wir über Jahrzehnte, wo es eben auf einem Level wie zum Beispiel dir oder noch schlimmer durchgelaufen ist.
Ja? Weil du ja irgendwann auch kapierst, dass die ganz viele dieser medizinischen Dinge sind ja so, ich nenne die mal die Area Under the Curve-Dinger. Also ja, ist schon geil jetzt auch kurzfristig, dass der jetzt nicht ganz so hoch ist. So. Also das ist auch dann irgendwann, das ist auch auf Tagesbasis wahrscheinlich gefährlich. Aber eigentlich ist der Punkt, du willst über die Zeit diese Area under the curve, die willst du halt entweder maximieren oder minimieren. So, du willst einen möglichst langen Zeitraum mit möglichst guten Werten haben. Und wenn schon 30 Jahre im Arsch sind mit Scheißwerten, die kannst du nicht mehr reinholen. Das kannst du auch hinten raus. Keine Ahnung, du fährst mit dem Auto auf irgendeinen Abgrund zu und wenn du schon die ersten 800 von 1000 Metern mit 100 km/h gefahren bist, kannst du danach bremsen, wie du willst. Du bist einfach schon näher an dem Abgrund dran. Es ist einfach clever, von Anfang an mit niedrigerer Geschwindigkeit zu fahren. Und deshalb musst du es in die Hand nehmen, frühzeitig und nicht erst, wenn dann die Medizin feststellt, du bist krank. So,
ja,
ne?
Ja. Vollgas. Übrigens nur als Hinweis für die, die jetzt zuhören und sagen, hey, das okay, ich würde gerne mal mehr wissen und nicht nur zu Blutdruck, sondern auch zu allen anderen Themen, zu den großen Todesursachen, zu Sport, Ernährung, Supplements, Schlaf etc. Wir haben eine Podcast-Serie genau dafür aufgezeichnet, die heißt Getting Started. Das sind die ersten 14 Folgen unseres Podcasts und ja, könnt ihr einmal reinhören und da einmal zu jedem der Themen, auch zu Bluthochdruck zum Beispiel, haben wir eine eigene Folge gemacht, da einmal euch das anhören gerne. Genau, aber deswegen, glaube ich, ganz wichtig, das so auch als, glaube ich, zentraler Punkt, für, warum wir auch diese Story so spannend finden von dir. Es geht hier nicht nur um die eine Angeborenheit, die du quasi bei dir hast oder um den Blutdruck. Es geht um ein generelles Thema, weil wenn du, wir können hier dich genauso einladen und es gibt genauso Menschen, die hier genauso eine Story erzählen würden zu Blutfetten, zu Entzündungen, zu einem Krebsrisiko, zu allen möglichen anderen Themen. Und die würden das ähnliche berichten. Und deswegen brennt uns das unter Nägeln, dieses mehr darüber zu sprechen, über genau diese Fälle. Ja,
ja, es ist, glaube ich, einfach nur ein sehr, sehr plakatives Beispiel dafür, dass du dich selber drum kümmern musst.
Ja.
Weil du kannst ja nicht mit einem offensichtlicheren Problem durch die Gegend laufen als ich, mit einem angeborenen, operierten Herzfehler, der nachkontrollbedürftig ist. Und trotzdem kümmert sich das System nicht darum, zu gucken, dass eine der häufigsten Folgen dieser OP, Bluthochdruck, ob die bei mir besteht oder nicht. So, wenn das nicht passiert, dann darfst du dich bei restlos allen anderen Risikofaktoren auch darauf verlassen, dass du dich selber kümmern musst. So. Ja. Und dafür steht es für mich stellvertretend. Ne? Und, genau, ja.
Also wir halten fest, Bluthochdruck kann krass gefährlich sein.
Ja.
Dann gab es noch weitere Untersuchungen bei dir.
Ja, ich wurde dann auf ein Belastungs-EKG-Ding gesetzt, also eine Herzuntersuchung unter Belastung. Mit Fahrradtreten, wo dann auch Blutdruckwerte genommen werden, die sie abgebrochen haben, weil mein Blutdruck so hoch gegangen ist. Ich glaube, 250 als Blutdruck ist so der Cut-off, also der darf schon bei Sport steigen, ne? Aber da gibt es dann Werte, die will man auch da kurz nicht sehen quasi.
Genau, also da kommt man dann schon in Bereiche, wo man sagt, ja, schön, dass wir in die Ausbelastung kommen, aber wie vorhin gesagt, 220 ist so ein Wert, da kann es für die Feingefäße auch mal interessant werden.
Mhm.
Wenn ich auf 250 hochgehe, da ist schon ganz schön viel Druck auf den kleinen Gefäßen. Und darum sagt man, da jetzt jemanden noch weiter zu treiben, macht man sehr, sehr ungern.
Ja, ja. Und dann habe ich wirklich Angst bekommen, weil ich mich erinnert habe, ich habe vorhin von Freeletics erzählt, also wirklich 2 Jahre gemacht, das ist maximales Hochintensitätstraining. Also ich habe, ähnlich Marco das auch, ich habe auch wirklich in den Park gekotzt vor Anstrengung. Also einfach wirklich mich übergeben müssen. Ist unglaublich, wie fit ich war. Ich weiß nicht, wer Burpees schon mal gemacht hat. Am Anfang kann man irgendwie 10 am Stück und dann denkt man, man fällt um.
Jetzt ist vorbei.
Am Ende von dieser Reise habe ich, glaube ich, 50, 60 Burpees einfach so am Stück machen können und danach konnte ich irgendwas anderes machen. So irre. Aber was meinst du, was für einen Blutdruck ich dabei hatte? Also und eine halbe Stunde am Stück wahrscheinlich, ständig. Also was für ein Glück, dass ich nicht irgendwann umgefallen bin, habe ich mir gedacht. Dann habe ich wirklich Angst bekommen und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt also hilft nichts. Ich muss jetzt Blutdruckexperte werden und habe mich, also deshalb rede ich auch schon mit einer gewissen Überzeugung über diese Dinge jetzt, weil ich mich wirklich viel damit beschäftigt habe, weil es mich so betrifft. Ich habe mir jedes Buch gekauft, das es dazu gibt. Ich habe mich mit der Anatomie beschäftigt, habe mich mit den Zusammenhängen von Blutdruck beschäftigt und habe erstmal versucht zu verstehen, mache ich denn irgendwas falsch? Also gibt es irgendwas, was ich tun kann an meinem Lebenswandel? Gibt es so, weil man oft hört man ja dann von Salz oder hört von irgendwie Alkohol und Rauchen und was auch immer so. Und habe erstmal für mich hinterfragt, was für Sachen kann ich ausprobieren? Ne? Und dann da wirklich das ganz systematisch. Man kann den Blutdruck schön zu Hause messen. Weil ich mir auch schwer getan habe mit Medikamenten, ehrlich gesagt. Ne? Logischerweise hat der Arzt sofort angefangen vorzuschlagen, Medikamente zu nehmen. Ne? Mhm. Aber ich erstmal gerne gucken wollte, was kann ich denn machen? Und genau, habe dann einfach systematisch eine Excel-Tabelle gebaut, wie ich das zu allem mache. Habe untereinander spaltenweise war es dann, einfach die Dinge, die man ausprobieren kann, hingeschrieben. Habe Zeiträume definiert und habe dann einfach immer eine Variable geändert und habe wieder das 14 Tage lang beobachtet mit so und so oft am Tag messen, bis ich so eine kritische Masse hatte und habe dann geguckt, hat sich irgendwas ernsthaft geändert. Und man kann viel machen. Ne? Und ich habe aber dann gelernt, es hängt auch sehr von der Einzelperson, aber es hilft nicht immer alles bei jedem, es hat nicht immer alles bei jedem die gleiche Wirkung und also muss man ein bisschen rumprobieren. Ne?
Das ist für den Einzelnen natürlich interessant, aber dann irgendwann auch deprimierend ein Stück weit, wenn man liest was und hat dann in den Büchern, ja, so und so kannst du einen Blutdruck senken und du probierst es aus und es klappt nicht. Ich drehe es immer ein bisschen rum und sage, das ist eigentlich das Spannende in der Medizin, dass man eben, wir sind alle ähnlich gebaut, die Prozesse laufen irgendwie alle ähnlich ab, aber es ist eben doch bei jedem anders. Das heißt, ich beginne, also meine Frau hat mich das auch irgendwann mal gefragt, und gesagt, ist es eigentlich nicht langweilig, wenn jemand eben auch kommt mit Blutdruck und das ist bei allen doch immer das Gleiche? Und ich gesagt, nee, weil jeder reagiert anders. Du fängst bei jedem die Reise komplett neu an. Mhm. Und der eine ist genau das, der macht ein bisschen mehr Ausdauer und lässt ein bisschen Salz weg und schon ist das Thema gegessen. Beim nächsten musst du um 10 Kilo Gewicht runter. Und beim dritten fängst du doch mit Medikamenten an und dann greift deine klassische Kombi, die du probierst, nicht. Mhm. Und dann fängst du an, neu zu probieren. Und dann hast du das Feld mit ein Stück weit auch Gendermedizin. Dann funktioniert das bei Frauen auch nochmal anders als bei Männern. Und darum ist es eben eigentlich das Schöne dran, dass es bei jedem anders ist. Aber für das Individuum, wenn ich eben mich selber kümmern muss und mir das anlesen möchte und ich mir Hoffnung reinlege, so, ach, das habe ich jetzt gelesen, das sind die Maßnahmen, die ich machen kann und das greift so gar nichts, das ist natürlich fies.
Also es gibt Lifestyle-Intervention, medikamentöse Intervention. Ich würde ganz gerne, weil du beides gemacht hast, Stefan, jetzt gerne mal beides durchsprechen mit dir.
Ja.
Auch weil wir bei Longame ja genau diesen Ansatz haben, durch Markus, immer erstmal bevor man mit den Medikamenten anfängt, das Leben erstmal anzupassen, ob man das durch solche Optimierung eben hinbekommen kann.
Ja, und jetzt genau, ich habe wirklich quasi alles gelesen. Erstmal quasi in jedem Buch stehen ja ein paar Dinge drin. Immer wieder findest du was Neues. Dann habe ich auf PubMed, also der großen weltweiten wissenschaftlichen Studiendatenbank, habe ich dann irgendwann angefangen, selber nach Studien zu gucken. Irgendwann versteht man ja auch, wie man die lesen muss. Das Schöne bei Blutdruck ist ja, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen, das lässt sich ja wirklich sehr einfach messen. Also deshalb sind die Studien auch recht simpel. Wir haben zwei Gruppen gemacht. Die eine hat das bekommen, die andere hat das nicht bekommen. Dann haben wir Blutdruck gemessen. Also geht es nur immer darum, am besten macht man das noch blind und Placebo kontrolliert. Irgendwie, dann muss man jetzt bei manchen Sachen gucken, dass man irgendwas findet, was wirklich so aussieht und schmeckt und so. Und mit Rauchen ist ein bisschen schwierig, irgendwie Placebo-Rauchen und so. Aber im Kern habe ich da schon viele Dinge mitgenommen. Und mir haben gedacht, ich kann ja nicht viel falsch machen. Also solange ich jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen schlucke, ich kann es ja einfach ausprobieren. Weil am Ende jetzt ein Beispiel Hibiskus-Tee trinken, ich werde mir jetzt schon nicht schaden, nur weil ich eine Zeit lang Hibiskus-Tee trinke. Und dann sehe ich ja, ob es bei mir persönlich was macht. Und die Liste ist ganz schön lang, mit teilweise so ein bisschen, teilweise wirklich großen Ranges. Also, dass es wirklich Leute gibt, die da total drauf anspringen. Bei mir, das kann ich auch gleich vorwegnehmen, hat nichts, restlos nichts davon zu irgendeiner deutlichen Veränderung geführt. Zu irgendeiner, die wirklich statistisch belastbar gewesen wäre. Vielleicht auch, weil ich an sich schon recht gesund gelebt habe. Also vielleicht, weil es auch keine großen Hebel auf meine Gesamtgesundheit oder so waren. Jetzt man kann mal eins rausgreifen. Ich glaube, Rote-Bete-Saft zum Beispiel, da ist irgendein Bestandteil drin, NO2 oder irgendwas drin.
Stickstoffmonoxid hat es dabei. Und das führt dazu, dass die Gefäße sich quasi entspannen.
Ja.
Die Gefäßmuskulatur.
Ja.
Dann wird das Gefäß größer, dadurch steigt der Durchschnitt.
Ja.
Oder der Durchmesser. Und das führt natürlich dann damit zum Herabsenken des Blutdrucks.
Das ist der Mechanismus. Und es hat bei mir zum Beispiel nichts verändert, nicht wirklich messbar was verändert. Aber vielleicht eben, weil ich an sich schon gut versorgt war, weil ich sehr viel pflanzliche Lebensmittel zu mir nehme und so weiter und so fort. Und vielleicht macht das bei anderen Menschen, kann das total viel ausmachen. Ne? Aber also ich kann es ja mal aufführen, also Rote-Bete-Saft, ungefähr ein halber Liter, gibt sogar Studien, dass das total Leistung steigert bei manchen Menschen vor Ausdauersport, glaube ich, wirkt so, dass man, weil das Sauerstoffaufnahme und sowas irgendwie auch noch, Hibiskus-Tee trinken. Ich weiß nicht, ob du jetzt, wenn du irgendwo den Mechanismus kennst, kannst du es gerne sagen, aber manche sind echt abgedreht, glaube genau. Ich. Hibiskus-Tee, ungefähr 1,5 Liter am Tag, kann man so Blüten kaufen, ewig ziehen lassen, bis das ist, du kannst fast nicht mehr durchgucken, das ist fast schwarz, wenn du das richtig hast ziehen lassen. Schmeckt ein bisschen sauer, gewöhnt man sich dran, muss man am Stück trinken und danach mit Wasser nachspülen, weil das so sauer ist, dass das die Zähne angreift. Also auf keinen Fall so nippen den ganzen Tag, dann ruinierst du die Zähne. Also ein Glas trinken, danach mit Wasser nachspülen und gut ist und das ein paar Mal am Tag.
Aber auch da, interessanterweise, alles, was ich an Maßnahmen da mache, brauche ich oftmals extreme Volumen, die ich zu mir nehme.
Oder Konzentrationen.
Wenn ich mein Gefäßsystem mit viel Wasser, Flüssigkeit wieder vollfülle, dann blähe ich es ja wieder auf. Ja. Das heißt, ich arbeite eigentlich damit durch das Volumen.
Ach, durch die Flüssigkeitsmenge. Ne? Durch die Flüssigkeit, ja. Ah, krass, ja.
Also das, somit ist es auch den Effekt, den ich quasi rausholen kann, ist natürlich
möglicherweise immer, dann dadurch limitiert. Genau. Ja, okay. Koffein führt wohl bei manchen Leuten zu einer Blutdrucksteigerung. Ne?
Genau.
Andersherum, wenn man dann das weglässt und nicht so viel Kaffee ständig trinkt, hat aber bei mir auch keinen großen Unterschied gemacht, weil ich aber auch nicht mehr so viel Koffein zu mir nehme wegen Schlaf und so. Salz. Mhm.
Durch das Meer, also das Natrium, das Salz, das du in der Blutbahn hast, wird quasi nochmal Flüssigkeit aus dem Gewebe gezogen. Mhm. Und dadurch ist genau der Effekt, was wir gesagt haben, mehr Volumen im Gefäßsystem. Dann bläst du das Ganze auf und dadurch steigt dein Druck. Das heißt, wenn du Salz weglässt, hast du weniger osmotisch eine Wirkung. Dadurch ziehst du weniger Wasser ins Gefäßsystem. Ach,
und das ist der einzige Grund, warum Salz den Blutdruck erhöht, ja?
Ja.
Und das heißt, können also weil jetzt.
Also gar nicht so sehr durch das Salz selber, sondern nur durch den.
Es bindet Wasser?
Es zieht Wasser, genau.
Und erhöht dadurch das Volumen in den Gefäßen?
In den Gefäßen,
genau. Und dadurch den Druck.
Genau. Ja. Also wie so ein Schwimmring, der quasi aufgeht und dadurch drückt sich das quasi das
ein. Du musst es vorstellen, es ist eine Röhre, die hat einen gewissen Durchmesser und die ist gefüllt mit Blut. Mhm. So. Und wenn ich da jetzt nochmal 2 Liter mehr Wasser reindrücke, dann kann und die Röhre sich nicht ausweiten kann, dann steigt einfach nur der Druck in der Röhre, weil ich ja das mehr Volumen durch denselben Durchmesser durchdrücken
möchte. Okay, also Wasser geht auch ins Blut rein und verdünnt das Blut.
Okay. Und das macht eben das Salz. Das Salz zieht aus dem Gewebe nochmal Wasser in die Gefäßbahn, also in das Gefäßsystem rein, in die Röhre und dadurch muss das ja irgendwo hin.
Spannend.
Wir haben dann quasi zum Beispiel versucht, uns mehr oder weniger salzfrei zu ernähren. Also ich habe dann eine Zeit lang nur noch zu Hause gegessen. Ich bin also sehr wenig essen gegangen dann für diesen Test. Und wir haben zu Hause einfach Salz einfach als, machen wir übrigens bis heute, das haben wir beibehalten, Salz als Gewürz einfach gestrichen. Es gibt bei uns kein Salz. Wenn bei uns gekocht wird, dann wird mit anderen Gewürzen gekürzt. Das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig und schmeckt ein bisschen fad. Nach relativ kurzer Zeit gewöhnt man sich dran. Es schmeckt ganz toll, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und da hat einer. Es ist alles versalzen. Es ist alles versalzen. Und Salz ist ja für so viele Dinge ungesund, irgendwie an sich mal unabhängig von Bluthochdruck. Und wir nehmen alle wahrscheinlich viel zu viel davon zu uns. Deshalb haben wir das auch beibehalten hinterher. Es hat bei mir aber nicht zu einer deutlichen Änderung von Blutdruck geführt. Verzicht auf Alkohol und auf Rauchen. Was macht das mit dem Körper? Was macht
also Rauchen? Bei Alkohol ist es schon auch, klar, du hast natürlich ein Zellgift, wenn du so möchtest. Mhm. Das heißt, du triggerst da auch Prozesse innerhalb der Zellen, die auf die Muskulatur Auswirkungen haben. Mhm. Zum anderen ist es einfach dieses Zusatzvolumen auch, was du zu dir nimmst. Mhm. Und beim Rauchen ist es so, Rauchen fördert einfach wahnsinnig diese Entzündungsprozesse an den Gefäßwänden. Mhm. Das heißt, die Gefäßwände fangen an zu versteifen, zu verkalken. Mhm. Und dadurch ist es, wenn ich meinem Rohr, in dem ich die Flüssigkeit habe, wenn ich dem die Elastizität zum Nachgeben nehme, dadurch ist der Druck höher. Mhm.
Kann man das eine Ebene höher bringen? Weil jetzt höre ich höre Koffein, ich höre Alkohol, ich höre Salz. All das sind ja Sachen, die mit Flüssigkeitsentzug oder Flüssigkeitsziehen in Verbindung setzen. Mhm. Ist das dann der treibende Faktor, warum diese Elemente den Blutdruck erhöhen? Also kann man sagen, dass alles, was generell Flüssigkeit irgendwie zieht oder Flüssigkeit in die Bahn nimmt, dass das den Blutdruck erhöht, als Punkt 1. Und Punkt 2, alles, was die Entzündungen erhöht, wie zum Beispiel Rauchen, aber wahrscheinlich auch
also Essen, genau, kannst wenig du Sport. Schon zwei so Themengebiete setzen eigentlich. Ja, ja durchaus.
Ja. Ja.
Gab es das noch, Stefan?
Ja, also was dann ja wahrscheinlich auch erklärt jetzt mal, also ich ehrlich weiß, ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, ich habe früher mal richtig geraucht, zu dem Zeitpunkt war das eher so sehr sporadisch mal, ich habe es dann halt konsequent ganz sein gelassen, aber auch da, wahrscheinlich war da auch kein großer Effekt rauszuholen, ist recht nicht kurzfristig, genau.
Stefan war Partyraucher.
Ja, ja, ehrlicherweise, ja, so, also ich war, nee, eigentlich die noch ehrlichere Art ist, ich war bei Business-Abenden. So, ich bin eigentlich eher ein introvertierter Mensch. Das war ich früher noch viel mehr. Für mich ist es immer sehr anstrengend gewesen, auf irgendeiner Business-Veranstaltung abends unterwegs zu sein und auch irgendwie Smalltalk und so, das fällt mir einfach, liegt mir nicht. Und es fällt mir viel leichter, wenn ich irgendwie zwei Bierchen getrunken habe und mich draußen zu den Rauchern gestellt habe mit einer Zigarette. Und da ist es für mich viel angenehmer, als nüchtern am Tisch zu sitzen. So. Mhm. Und genau, da habe ich halt, da habe ich geraucht. Ja. Ne? Sport, treiben versus nicht treiben, habe ich ausprobiert. Ob ich irgendwie, ob der Sport meinen Blutdruck hochbringt oder runter oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, in welche Richtung. Wahrscheinlich sollte es an sich, also, sollte eigentlich Sport eigentlich ja gut sein, ne?
Genau, also gerade Ausdauersport führt schon dazu, dass der Blutdruck runtergeht. Mhm. Normalerweise, klar, währenddessen geht er kurz hoch.
Ja.
Aber dieser leichte Anstieg, der normalerweise ist, führt eben dazu, dass da so ein bisschen paradoxerweise, ich habe wieder diese Scherkräfte an den Gefäßwänden, auf die Zellen, aber eben nicht so, dass das wie so ein Hammerschlag da reingeht, mhm. sondern Professor hat das mal ganz, ganz cool gesagt, das streicht an den Wänden entlang. Und mhm. dieses leichte Entlangstreichen führt dazu, dass eben genau dieses Stickstoffmonoxid in den Zellen freigesetzt wird, was mhm. zu der Entspannung der Muskulatur führt.
Was wieder dazu führt, dass unser Rohr
weiter wird,
eher Gummi statt Stahl ist quasi, genau. eher sich so ein bisschen weiten kann und dem Druck ein bisschen nachgeben kann und dadurch den Druck.
Und dann habe ich einfach nur einen größeren Durchschnitt und das senkt automatisch.
Also an sich quasi Ausdauersport.
Ausdauersport,
gut genau. Also ich habe auch da dann Zeiten mit und ohne getestet. Es ist jetzt auch, ist ja Jahre her, ne? Deshalb wusste ich jetzt die Richtung gar nicht mehr so genau. Logischerweise treibe ich heute viel Sport, aber es hat auch da nicht messbar kurzfristig irgendwie den Impact gehabt. Aber
bei den Dingen, die du mitgemacht hast, muss man natürlich auch mal schauen. Du bist in einem hohen Bereich von deinem Blutdruck. Mhm. Du probierst es aus, das siehst du das Ergebnis nicht nach zwei Tagen, mhm. sondern das machst du mindestens zwei Wochen oder sogar länger mhm. pro Maßnahme. Mhm. Wenn du das alles einzeln durchexerzierst und hochrechnest, allein um überhaupt mal zu sehen, wohin ja. geht es, was da bereits an Zeit verloren geht,
ja.
in der du weiterhin in einem hohen Blutdruck läufst.
Ja.
Ja. Also da sprechen wir über ein halbes Jahr so.
Ja.
Ja. Das ist,
ja. Weshalb eigentlich wahrscheinlich der richtigere Ansatz ist, wenn du einen zu hohen Blutdruck hast.
Hier start early.
Stell ihn erstmal richtig ein mit Medikamenten, dass er perfekt ist.
Ja.
Danach kannst du in aller Ruhe die Sachen ausprobieren und wenn du merkst, der verbessert sich weiter, dann kannst du ja mit der Dosis oder mit den Medikamenten weggehen.
Genau.
Weil ansonsten, Area Under the Curve, verschenkst du eigentlich das Potenzial, früh genau. etwas richtig zu machen.
Genau.
Ja. Ja.
Also einfach. Du kannst dir einen Testraum von 3 Monaten geben.
Ja.
Um ein oder zwei Sachen auszuprobieren.
Ja.
Wenn das die Haupthebel nicht wirken in der Zeit, dann muss ein Medikament her.
Ja.
Dann kannst du entspannt alles andere ausprobieren und man sagt einen sogenannten Auslassversuch im Verlauf mal machen. Das heißt, das Medikament pausieren, aber spätestens nach den 3 Monaten muss man was machen.
Ja.
Ganz spannend, genau aus dieser Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, dass du wirklich einfach über Wochen und Monate selber was probiert hast für dich und immer wieder, also auch nicht so gefühlt vorangekommen bist, was ja sehr untypisch ist, wenn du quasi dich so einem Thema widmest, ist ja auch am Ende des Tages Long Game und auch das Programm, das wir haben entstanden, ne? Weil wir gesagt haben, es macht vielleicht schon Sinn, das, sowas mit einem Sparringspartner zu machen, der vielleicht auch schon solche Fälle mal gesehen hat und dann halt sagt, hey, ich kenne einen, der ist genau wie du, da hilft halt kein roter Bete-Saft.
Ja.
So. Und es ist ja, deswegen auch nochmal als Hintergrundstory für alle Zuhörer. Da kommt es auch quasi her, sehr viele Elemente von Long Game, die wir jetzt haben, aus einfach deiner Patienten und deiner Reise von dir selber. Ne? Was das für ein absoluter Schmerz war, sich das alles selber versuchen zusammenzureimen für einen selber.
Ja, weil du dir eigentlich so sehr wünschst, dass da irgendjemand an deiner Seite ist, der das mit dir mal ganzheitlich durchdenkt und da wirklich so einen Fahrplan irgendwie durchentwickelt. Weil, also es ist jetzt beim Blutdruckthema, du findest dann schon Ärzte, auch der erste Kardiologe damals, der wollte mir schon gerne ein Medikament verschreiben. Ne? Aber ich habe da ehrlicherweise auch einen inneren Widerstand gehabt, weil ich habe viel zu wenig Informationen bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, das kann ja nicht sein, dass jetzt die einzige Antwort ist, dass ich 40 Jahre lang ab jetzt ein Medikament nehmen muss. Ich habe das Bedürfnis nach viel, viel mehr Beschäftigung damit gehabt und ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der mich dann in diesem Prozess begleitet, auch alle anderen Dinge auszuprobieren, weil ich das halt für total offensichtlich gehalten habe. Muss doch auch irgendwas anderes geben, was man zumindest testen kann. Und hätte das ganzheitlich mit mir einer gemacht, dann wäre ich auch auf diesen Zug aufgesprungen, den du jetzt eigentlich gerade dargestellt hast, dass die Reihenfolge trotzdem richtig ist, mit Medikamenten anzufangen. Aber stattdessen habe ich mich da echt alleine durchwurschteln müssen durch diesen Prozess. Ja. Und zwar so richtig. Und das jahrelang, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich war es bei dem Kollegen sogar auch vom Mindset so, ja, dass er sagt, gut, das stellt man ein und dann, man kann immer noch mal gucken, aber ja. Hauptsache dieses Risiko geht raus.
Ja.
Es ist aber halt dann oft eben genau das Problem, die Aufklärungsarbeit, die dahinter stehen muss, ja. Noch, ja, zu sagen, warum will ich das jetzt geklärt haben, ja, ja. Und du hast eine Erkrankung, die du mitgebracht hast, die dich per se in andere Bereiche bringt. So,
ja,
ja, dann ist es ein ganz anderes Mindset, in dem du stehen würdest und sagst, okay, verstehe ich, da komme ich mit anderen Maßnahmen vielleicht nicht so hin oder ich muss jetzt schnell agieren.
Ja, ja. Ja.
Wir gehen jetzt einmal gleich durch die Medikamente durch.
Ja, ich möchte eben nur noch zwei Dinge ergänzen, ja. Die auf dieser Liste stehen. Mhm. Blutspenden kann man machen.
Mhm.
Das habe ich dann in der maximal zulässigen Anzahl gemacht quasi.
Also Aderlass quasi.
Ja, also klar, weil du gibst einfach ja. Blutvolumen ab. Und genau. Das dauert eine Zeit, bis das wieder hergestellt ist, das Blutvolumen. Und dadurch hast du vorübergehend weniger Blut. Das hat tatsächlich ein bisschen was gebracht, aber halt nicht dramatisch, weil so oft darfst du es nicht machen, auch als gesunder Mann nicht. Da wurde übrigens festgestellt, dass mein Eisenspiegel zu niedrig ist, was mir auch nie irgendeiner gesagt hat, nie irgendeiner untersucht hat, weil die wollten mich gar nicht spenden lassen, weil ich zu wenig Eisen im Blut hatte.
Schade, wenn er zu hoch wäre, dann wäre Blutspenden ein guter Punkt.
Ja, also auch, ja, genau, aber auch interessant, habe ich dann da zufällig gemerkt. Ja. Es ist Wahnsinn, dieses Stückwerk, wie man sich selber zusammenbauen muss. Mhm. Und es gibt wohl Studien, dass bei manchen Menschen Wasserfasten, und zwar prolongiert, also wirklich wie 10 Tage am Stück, also einmal so richtig ein Reset für den Körper, dass da manche Menschen rauskommen und der Blutdruck irgendwie auf einmal wieder normal eingestellt ist. Frag mich nicht warum, aber es gibt diese Studien. Selbstverständlich habe ich auch das ausprobiert. Ich habe es gehasst. Ich erinnere mich an ein Abendessen, wo ich mit Marco und Paul, einem Coach von Immocation, wirklich in einem bayerischen Wirtshaus sitze. Die beiden haben, ich glaube, Spare Ribs vor sich liegen und ein Bier und ich saß mit einem Glas Wasser da und ich habe es gehasst. Es war schrecklich.
Ja. Da war dann auch die harte Keule gegeben.
Ja. Nichts davon hat nachhaltig geholfen. Und dann kamen tatsächlich Medikamente angefangen. Du wolltest, glaube ich, noch irgendwas dazwischen sagen.
Genau, also bevor wir jetzt einmal reingehen durch die Medikamente, was du genommen hast, wie das sich ausgewirkt hat, auch mit der Einschätzung von Markus und vorab, also Stefan, du bist in Behandlung bei Markus natürlich.
Klar.
Das ist, glaube ich, ganz spannend. Zwei Folgefragen nur einmal. Erste Frage an dich, Stefan, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem, dass du einfach auch rohe Mengen an Rote-Bete-Saft oder Hibiskus-Tee zugenommen hast. Hast du es jemals versucht, das quasi isoliert als Supplement zu dir zu nehmen?
Nee, also nicht jetzt irgendwie den Wirkstoff da drin, sondern ich habe dann, also was wäre es, Stickstoffmonoxid wäre das? Nee, weil es ist quasi, das ist in Rote-Bete-Saft, ist da so hoch konzentriert, es ist schon fast wie ein Supplement, wenn du so möchtest,
okay, ja.
Weil das da dann dieser Stoff so hoch konzentriert drin ist. Nee, also ich habe nicht versucht.
Okay.
Ja.
Und zweite Frage, also gerne dich, Markus. Nur was du gerade angesprochen hast, ich erinnere mich aus unserer Atherosklerose, also Herzinfarkt-Schlaganfall-Folge. Da haben wir den Ansatz zu sagen, erstmal den Lifestyle anzupassen, ne, wenn so viel Blutfette drin sind, und dann medikamentös zu agieren. Jetzt sagst du, beim Blutdruck ist es schon ein anderes Spiel. Da würdest du immer erstmal sagen, wir senken das. Und dann passen wir hintenrum den Lifestyle an. Oder wie denkst du darüber nach?
Ich gebe ein Testintervall von 3 Monaten.
Mhm.
Da kann man ziemlich gut, ziemlich schnell 2 verschiedene, sagen wir mal, Lifestyle-Faktoren ausprobieren.
Mhm.
3 Monate ist jetzt ein Bereich, wenn ich in einem vertretbaren Erhöhung des Ganzen, also vom Blutdruck nicht übermäßig hoch, ja, das würde eher jetzt permanent mit 190 oder 200 rumlaufen, würde ich sagen, da können wir uns keine 3 Monate Zeit geben. Ja?
Okay.
Der 140er-Wert ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, auf die Jahre gerechnet würden die feinen Gefäße kaputt gehen. Mhm. 3 Monate machen jetzt rechnerisch nicht so wahnsinnig viel aus, aber danach muss ein Punkt gesetzt sein. Bedeutet, ich gebe immer einen Bereich von 3 Monaten, wo man sagt, wir versuchen 1 bis 2 Lifestyle-Faktoren aus, um einfach die reine Veränderung zu sehen. Wenn sich aber bis dahin nichts verändert oder ich habe die angepasst und es verändert sich nicht, spätestens dann muss ich mit dem Medikament beginnen.
Okay.
Kann dann den Rest immer noch weiter testen, aber dann wird es mir zu lange rechnerisch als, man sagt so, als Summationseffekt, ja, einfach über die Tage, die ich nicht optimal mich befinde, rechnet sich zu lange oder zu viel dann drauf.
Okay.
Genau, das heißt, man kann zwei Sachen probieren, aber nach 3 Monaten muss ich für mich den persönlichen Cut machen, wo ich dann jemanden medikamentös einstelle. Und dann kann ich sehen, auf dem Niveau, auf dem ich stehe, verändert sich dann noch was, wenn ich Dinge ausprobiere oder nicht.
Mhm, okay, cool. Ja, danke. Das war mir einmal zum Verständnis wichtig. Mhm. Okay, dann lass jetzt mal Stefans Medikamentenschrank auf.
Also ich mach noch eine Sache, ja? Weil also für denjenigen, der jetzt selber drinsteckt und einfach, also einmal meine Longlist, was ich noch ausprobiert habe, nur kurz runtergerattert. Also alles gibt es jeweils Studien, wo das bei Menschen geholfen hat. Mal ausprobieren, kostet nichts. 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen, da ist irgendein Wirkstoff drin, der wohl helfen kann am Tag. Kann man einfach ins Müsli reinhauen, das habe ich ausprobiert. 1/4 Teelöffel Schwarzkümmel, ist auch irgendein Wirkstoff drin. Weizenkeime, ich glaube, da ist Spermidin drin, wenn ich es richtig habe, als Wirkstoff. Davon ein paar Esslöffel am Tag. Ungefähr 1 Gramm Knoblauchpulver, da ist auch irgendein Wirkstoff drin. Und 5 Gramm, das ist ein gehäufter Teelöffel Ingwerpulver. Ich habe alles ausprobiert. Es hat alles schon irgendwelchen Menschen geholfen, bei mir leider alles nicht.
Die Mengenangaben kamst du über die Studien, die du dann bei
PubMed. Über die Studien, habe ich über aus den PubMed-Studien, das, was sie dort verwendet haben, genommen. Genau, okay. Das nur der Vollständigkeit halber.
Ja. Und das hat aber leider alles nicht geklappt. Und dann kam wirklich die Realisierung, gut, wir müssen es medikamentös
machen. Ja, und jetzt muss man aber dazu sagen, jetzt könnte man sagen, okay, jetzt offensichtlich kann man sich den ganzen Scheiß auch sparen, wenn gar nichts davon bei Stefan funktioniert hat. Jetzt greife ich mal einen Punkt vor. Auch die Medikamente funktionieren bei mir weitestgehend nicht. Ich habe irgendeine Art von sehr, sehr widerstandsfähigen Blutdruck, den wir auch bis heute, auch wir beide zusammen, wir können es noch nicht so richtig greifen, warum das eigentlich so ist. Also ich bin allgemein, reagiere ich auf alles recht schwach, was man meinem Körper zuführt. Irgendwie filtert mein Körper vielleicht gut oder ich verstoffwechsel das anders und keine Ahnung. Aber gut möglich, dass viele dieser Dinge bei anderen Leuten oder irgendwas davon auch wirklich was gebracht hätte. So, weil ganz viele von den Medikamenten, die wir ausprobiert haben im Laufe der Zeit, bei den meisten Leuten reicht irgendwie dann eins oder reichen 2 davon in einer kleinen Dosierung und alles ist super. Ne? Der Marco hat ja auch, glaube ich, hat ja mal irgendwas ausprobiert und ist total drauf angesprungen. Und bei mir haust du überall mit einer großen Keule gegen und es passiert einfach gar nichts. So. Und genau, das nur als Kommentar noch dazu. Ja.
Also da komme ich, oder können wir auch eigentlich jetzt direkt machen. Also ja. beim Blutdruck ist es ja so, dass man den sogenannten essentiellen Blutdruck von dem sekundären Bluthochdruck unterscheidet. Und essentiell ist teilweise genetisch mitgegeben oder eben durch Verkalkung der Gefäße und so. Und der sekundäre Bluthochdruck ist ein Themengebiet, bei dem man eben unterscheiden muss, gibt es Durchblutungsprobleme in der Nierenarterie zum Beispiel. Also sprich, die Niere reguliert den Blutdruck durch ein Hormon, also Renin, das es ausscheidet. Und wenn durch die Nierenarterie eine Verengung ist und da kommt weniger an die Niere hin, dann denkt die Niere, oh, es ist viel zu wenig Blutdruck da, schüttet Renin aus und eben vor der Engstelle platzt einem die Bude fast. Dann gibt es zusätzlich, die Niere greift auch in den Aldosteron- und Renin-Haushalt. Das sind 2 Hormone, die eben den Blutdruck entsprechend regulieren. Es gibt dann noch gutartige Tumore in der Nebennierenrinde, die Cortisol produzieren und Cortisol als Stresshormon eben auch den Blutdruck hochtreiben kann. Das Ganze gibt es nämlich auch an sich in der Nebenniere für Aldosteron. Das ist eben eines dieser Hormone auch, was den Blutdruck hochbringt. Aldosteron bewirkt, dass ich Natrium eben zurückhalte im Körper, in der Bahn. Dann habe ich genau den Salzeffekt eigentlich. Mhm. Ja, dadurch wird Wasser gezogen. Und zu der Gruppe der sekundären Hypertonie, also diesem sekundären Bluthochdruck, zählt eben auch eine Aortenisthmusstenose. So. Und man weiß, dass in dem Formenkreis des sekundären Bluthochdruck grundsätzlich eine deutlich hartnäckigeres Verhaltensweise ist, was auch medikamentöse Einstellung geht. Die Definition ist, ab wann muss ich hellhörig werden? Wenn ich bei jemandem versuche, den Blutdruck einzustellen und der sonst einen Blutdruck so um 170, 180 hat und ich mindestens 3 bis 4 Medikamente in maximaler Ausdosierung habe, spätestens dann muss ich an einen sekundären Bluthochdruck denken.
Weil eigentlich müsste das zu dem Zeitpunkt
müsste komplett das irgendwas runtergehen, ja. Genau. Also es gibt so potente Medikamente, ja, wo du Leute wirklich in Blutdruckkrisen runterbekommst und wenn die nicht mitgreifen, dann muss irgendwo was dagegen stehen.
Ja.
Und dann muss man sagen, okay, da habe ich ein anderes Thema. Sprich, durch deine Aortenisthmusstenose, normalerweise sagt man, wenn das Ganze operiert ist und gemacht ist, sollte sich das Ganze wieder fangen. Aber man hat eben auch manchmal so ja, über die Jahre gerechnet, auch leichte Veränderungen, die im Gefäßsystem entstehen können. Mhm. Das heißt, wir könnten unter anderem vielleicht einen Zustand haben, der jetzt noch nicht durchblutungsrelevant für dich ist, mhm. aber eben in der Regulation, in den feinen Mechanismen dagegen steht. Mhm. Jetzt haben wir bei dir zusätzlich in den Blutwerten ja einen, jetzt im Verlauf einen erhöhten sogenannten Aldosteron-Renin-Quotienten mhm. gehabt. Man schaut sich diese Hormone im Verhältnis an, um zu sehen, ob ich eben von einem zu viel oder zu wenig produziere. Mhm. Und der war bei dir im Vorfeld mal normal und ist jetzt angestiegen. Da gibt es quasi ein Erkrankungsbild, das dahinter stecken könnte. Mhm. Der wird aber normalerweise sehr durch die Medikamente, die man nimmt, beeinflusst. Wäre bei dir aber eher so, dass er absinken müsste. Mhm. Das heißt, wir haben einfach, wir bewegen uns auf jeden Fall in diesem Formenkreis der sekundären Bluthochdruck. Und da muss man eben jetzt nochmal weiter reingehen, was da vorliegen könnte. Ja, also da muss man dann sich durch Blutung nochmal genau anschauen. Gibt es da irgendwelche neuen Verengungen? Wir müssen uns den Hormonhaushalt nochmal genauer anschauen, mhm. Weil du eben so ja, hartnäckig auf die Medikamente reagierst. Und wie wir jetzt ja auch neulich gesehen haben, dass teilweise, was wir mit reinnehmen, du dann mit dem Blutdruck besser wirst, aber dann eben der Restorgan nicht so mitmacht.
Ja.
Und dann haben wir auch keinen Blumentopf gewonnen.
Genau, jetzt die Medikamentenreise einmal, oder?
Genau, genau. Also das ist jetzt einmal wirklich Einblick in einfach eine aktive Patientenreise. Ich habe letzter Call dazu, den ich hatte, war wirklich, glaube ich, letzte Woche. Also es ja. wird jetzt ja. hochaktuell. Das ist jetzt so die Weiterentwicklung im Rahmen einer jahrelangen Betreuung sozusagen. Aber wenn wir ja, vorne einmal anfangen.
Ne? Genau, das muss man nur dazu sagen. Ne? Also den Markus kenne ich jetzt. Wir kennen uns jetzt seit einem Jahr. Ne? Also ich bin jetzt eben nicht seit Ewigkeiten mit diesem Blutdruckthema bei dir, sondern war da erstmal lange auf mich alleine gestellt. Und es war für mich wirklich wie ein Befreiungsschlag dann irgendwann, auch wenn wir jetzt noch nicht, weil es so hartnäckig ist, auch noch nicht final fertig sind. Aber mit dir jetzt jemanden an der Seite zu haben, der das mit mir wirklich strukturiert angeht, weil ich wirklich vorher ein bisschen Spielball des Systems auch war. Ne? Also jeder Arzt so ein bisschen seine Lieblingsmedikamente hat, sie sich teilweise auch widersprechen. Also dann gehst du zum Kardiologen, der sagt A, dann war ich beim Nephrologen, also dem Nierenspezialisten, die verstehen sich ja auch so ein bisschen als Blutdruckspezies irgendwie, der dann sagt, nee, also würde er jetzt völlig anders machen mit ganz anderen Medikamenten. Habe ich teilweise quasi so einen halben Konflikt zwischen Kardiologen und Nephrologen irgendwie moderiert, in der Hoffnung, dass die sich auf irgendwas einigen, aber die reden natürlich auch nicht miteinander. Ne? Und also es ist wirklich eine Odyssee gewesen so. Und angefangen hat es mit, es gibt verschiedene Wirkstoffgruppen, ne? Angefangen habe ich mit einem Satan. Ich glaube, das ist eines der ganz, vielleicht kannst du jeweils eins erklären, genau, was das ist. Was macht das?
Das Satan, das ist eins der gängigsten Medikamente. Das ist so das klassische Blutdruckmedikament, mit dem man beginnt. Es ist ein sogenannter AT2-Rezeptor-Blocker, das heißt, dieses Angiotensin, das ist ein Zwischenhormon, das an den Gefäßwänden andockt und dazu führt, dass eben die Muskulatur sich zusammenzieht und dadurch, klar, wieder Gefäß enger, weniger Durchmesser und dann geht der Blutdruck hoch. Wenn ich diesen Rezeptor blockiere, dann kann das Hormon nicht da dran gehen und dann bleibt das Gefäß entspannt.
Also weitet das Gefäß, genau. Weiteres Gefäß heißt für gleiches Blutvolumen, genau. Ist mehr Platz, reduziert den Druck.
Ganz genau.
Das nächste, Amlodipin und Lercanidipin.
Mhm, das ist ein sogenannter Calciumkanal-Antagonist. Also man weiß, dass in den Muskelzellen ein hoher Pool an Calcium ist. Und wenn Stoff eben an die Zelle geht, wird dieses Calcium ausgeschüttet und das führt zu einer stärkeren Kontraktion, also Zusammenziehen des Herz, des Muskels. Mhm. Und in dem Fall auch des der Gefäßmuskulatur. Also wieder, Gefäß wird enger, selber Mechanismus. Und wenn ich eben diesen Calciumkanal blockiere, dann kann einfach dieses Calcium nicht ausgeschüttet werden und es kommt nicht zu dieser Kontraktionsreaktion.
Genau, also beide Medikamente habe ich genommen in einer normalen, irgendwann auch einer höheren Dosierung. Ich glaube jeweils noch nicht die Maximaldosierung. Die haben auch ein bisschen was gebracht. Der Blutdruck ist dann so auf von 146 auf 135 im Schnitt runter mit einer 24-Stunden-Messung. Das ist ja schon mal was, ne? Mhm. aber halt noch immer weit weg von 120. Mhm. Dann haben wir als nächstes ausprobiert HCT. Das ist ein entwässerndes Medikament, wenn ich es richtig
sage. Genau, das wirkt quasi an dem ganzen Nierenkomplex, was dazu führt, dass das Wasser eben aus dem Urin quasi nicht zurück ins Gefäßsystem gezogen wird, sondern eben im Urin verbleibt und dadurch scheide ich das Ganze aus, hat eben die Anti-Salz-Wirkung, wenn man so möchte. Ja. Salz zieht Wasser ins Gefäßsystem, das HCT, Hydrochlorothiazid genannt, zieht eben Wasser in Urin mit zum Ausscheiden, beziehungsweise verhindert, dass das Wasser in die Gefäßbahn zurückgezogen wird.
Reduziert Wasser im Körper,
reduziert Volumen in der Gefäßbahn.
Genau, jetzt, ich trinke natürlich trotzdem halt auch einfach viel, also weil ich auch glaube, dass es an sich gut ist, viel Wasser, also eine ausreichende Menge Wasser zu trinken und nicht immer zu warten, bis man einen riesen Durst hat und so weiter. Also klar, das ist halt quasi konterkariert, diesen Mechanismus ein bisschen, wenn ich permanent von oben eigentlich viel Wasser nachkippe.
Ist aber auch so ein Teufelskreis, wenn ich jemanden stärker entwässer, hat er automatisch Durst. Mehr Durst.
Ja, ja. Genau, hat keine besondere weitere Wirkung gezeigt in den Werten. Dann haben wir, das war dann der Nephrologe, der meinte, lassen Sie das HCT weg, nehmen Sie bitte stattdessen einen SGLT2-Hämmer. Mhm. Vielleicht kannst du das noch einmal erklären.
Das ist auch ein Rezeptor in dem ganzen Nierensystem.
Ja.
Führt dazu, der SGLT2-Rezeptor bewirkt, dass Zucker aus dem Urin wieder in die Blutbahn gezogen wird. Mhm. Der Zucker, der nicht zurückkommt in die Blutbahn, sondern im Urin verbleibt, wird quasi ausgeschieden. Mhm. Durch Zucker habe ich wieder ein großes Molekül, das der Körper versucht auszugleichen und der Zucker zieht automatisch wieder Wasser. Mhm. Das heißt, auch hier ist es so, dass ich Zucker mit Volumenentzug habe, dass ich über den Urin ausscheide, beziehungsweise andersrum, wenn ich den Zucker nicht aufnehme, zieht der Zucker natürlich auch kein Wasser mit in die Blutbahn. Mhm. Ja? Und dadurch habe ich wieder weniger Volumen und scheide es aus und dadurch geht der Blutdruck auch ein Stück weit runter.
Das ist ja total spannend, also für mich als Laie, der das jetzt auch tatsächlich in der Detailtiefe zum ersten Mal hört. Also wie haben wir das Muster? Das heißt, wir haben gerade am Anfang gesagt, was macht eigentlich Blutdruck? Entweder die Gefäße werden steifer, also aus Gummi wird quasi Stahl, oder aber zu viel Wasser im Blut, weil wird reingezogen. Mhm. Jetzt haben wir also die Medikamente, die das genaue Gegenteil immer machen. Ne? Angiotensin, also Angio-Gefäß-Tensio-Spannung, löst das Ding auf. Oder die Medikamentin hat irgendwie alle möglichen Wege gefunden, wie man mehr Wasser ins Blut zurückbekommt. Und so löst man dieses
auf. Wasser aus dem Blut rausbekommen.
Ist übrigens, was übrigens total spannend ist.
Du willst ja nicht viel Wasser drin haben.
Ich dachte, ich will.
Nein.
Ah, stimmt, also wir es raus haben, stimmt.
Genau. Ich will ja weniger Volumen in meinem Rohr haben.
Stimmt, also das zieht es raus. Und aber Salz zieht das aber trotzdem rein. Das ist nie.
Weil Salz in der Blutbahn ist.
Okay, jetzt macht Sinn.
Genau. Okay. Ich glaube, die SGLT2 immer übrigens, ne, irgendwie, ich glaube auch ein bisschen Natrium wird irgendwie auch quasi bleibt draußen. Also hast du auch ein bisschen Salzeffekt quasi zusätzlich noch. Ne? Und was ganz spannend ist, ich habe nämlich auch das erstmal verstehen, ist super, dass du das sagst. Man denkt ja erstmal, Blutdruck ist zu hoch, mein Herz pumpt zu doll.
Ja, ja, ja.
Aber das ist es nicht. Das Herz macht eigentlich alles, das Herz schlägt und ist alles wunderbar mit dem Herzen. Es ist eigentlich, ist Bluthochdruck, wenn man so möchte, eine Erkrankung des peripheren Systems, wenn man so will.
Genau, eigentlich, ne? Des Gefäßvolumens und Gefäßstatus. Ja?
Was total.
Es hat mit dem Herzen gar nicht. Es ist eigentlich so, dass, wenn der Blutdruck zu hoch ist, das Herzen permanent gegen einen Widerstand arbeiten muss, um das Blut da vorwärts zu bekommen. Ne?
Ja. Was interessanterweise einen dann auch irgendwann über Cortisol nachdenken lässt und über Stress nachdenken lässt, das war natürlich von meiner Frau, die hat mir nach jedem Test gesagt, willst du nicht hören, ne? Aber das, was du eigentlich mal probieren müsstest, wäre den Stress in den Griff zu kriegen. Ich war irgendwann richtig pisst, weil ich, lass mich in Ruhe, was bringt mir das? Was soll ich tun, bitte? Guck dir mein Leben an, ne? Also ich kann nicht morgens ein Glas wenig Stress zu mir nehmen. Das geht einfach nicht so, ne? Und klar, ich habe dann versucht mit Meditation und habe angefangen zu saunieren und so und einfach Dinge, die mir gut tun, ganz bewusst, die mich runterfahren, ganz bewusst reinzunehmen. Also den Todesstoß in der Argumentation hat mir dann, da waren wir auf Bali in einem Ayurveda-Zentrum, wo mein Blutdruck als kein Scheiß einfach perfekt war. Und ich den Arzt angeguckt habe, wie kann das sein? Und er mir auch erklärte, ja, kann das sein, dass sie hier einfach jetzt gerade weit weg von ihrem Alltag und dem Stress und so weiter sind? Und ich,
could be.
war aber ich habe dann auch wirklich Phasen in Deutschland gehabt, wo es mir gut ging, wo ich wirklich wenig Stress hatte dann mal später und wo ich wirklich gesagt habe, das ist jetzt nicht weit weg von dem Gefühl, was ich da hatte bei meinem Urlaub und sowas, wo das dann nicht so war. Also das kann auch irgendwie ein bisschen anekdotisch. Du hast
natürlich dort auch, also
extrem hohe Temperaturen
hast, genau, auch. Du hast weniger Stress,
ja.
So. Aber es ist natürlich auch warm. Das heißt, dass dein
es war 35 Grad. Ist
weiter.
Ja. Genau, weil im Sommer hat man...
Plus du schwitzt mehr, dadurch
ja.
Volumen raus. Ja? Mhm. Also du hast eine Dreifach-Kombi eigentlich gehabt. Ne?
Was wirklich was ausmacht. Ne? Sommer 35 Grad Durchschnittstemperatur da auf Bali.
Du, bei der Hälfte meiner Patienten setze ich im Sommer die Blutdruckmedikation die Hälfte runter.
Ja. Ja.
Aber auch da, ich meine, das hört man ja auch ganz oft, ja, Stress reduzieren. Aber genau deswegen machen wir auf diesem Podcast, es muss ja eine Welt von beiden Sachen geben. Wir haben alle was vor im Leben,
yeah.
Wir haben alle einen stressigen Alltag, wir sind alle in der Rush-Hour des Lebens, wir wollen da ja auch bewusst drin sein. Wir wollen jetzt auch nicht oder irgendwann mal wollen wir uns alle zurückziehen, aber wir wollen ja auch am Leben teilnehmen,
yeah.
Sachen aufbauen, irgendwie Erfolg haben, Gas geben. Und deswegen muss es ein Mitgeben. Und das auch zu verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist die zweite Variante von ganz vielen Leuten, die einen beraten, sagen dann, du musst den Stress runterfahren, arbeite nicht so viel. Aber nee, das geht halt nicht. Ich habe halt Bock, viel zu arbeiten und ich will was aufbauen.
Ja. Ich glaube, der Stefan will nur eingestellt sein mit Medikamenten, damit er wieder Alkohol trinken kann.
Und nee, ich bin schon mittlerweile echt geheilt, was viele Dinge angeht. Aber,
ganz kurz mal, warum kreiert Stress Bluthochdruck oder Blutdruck hoch?
Auf vielerlei Ebenen. Also das eine ist, wo kommt es her? Ja, du stehst vorm Tiger. Damit hast du einen unfassbaren Cortisol-Ausschüttung. Mhm. Ja. Du hast einen Sympathikus, der hochfährt, weil du in diesem Moment funktionieren musst. Der Sympathikus hat so viele Rezeptoren im Körper, wo er über seine Hormone reagieren kann oder greifen kann. Das bedeutet, du machst die Gefäße enger, weil du im Prinzip, du brauchst kein Blut im Darm. Wenn du im Kampf stehst.
Mhm.
Ja? Du musst da nicht verdauen, sondern du musst dein Blut überall dahin bekommen, wo es maximal gebraucht wird und wo du maximal funktionieren musst.
Mhm.
Das heißt, Muskulatur, Herzkreislauf und im Kopf. Ja? Du musst funktionieren können. Sprich,
und das macht Blut hoch. Steigert die Performance.
Du ziehst ein Stück weit die Gefäße zurück und das steigert die Performance.
Okay.
Zusätzlich, dein Herzvolumen, dein Herzschlagvolumen geht hoch. Also deine Frequenz steigt. Dadurch pumpst du schneller, häufiger dasselbe Volumen durch. Auch das steigert den Blutdruck. Cortisol per se schafft es als Hormon auch hochzufahren. Und dadurch hast du einfach mehrere verschiedene Systeme, die durch den Sympathikus angesprochen werden, dass wenn du Stress hast, weshalb da der Blutdruck hochgeht.
Okay, also weil es an sich eine sehr sinnvolle Art der Natur ist, mach den jetzt bitte performanter, der soll jetzt irgendwie mehr Energie haben,
genau.
Schnell auf seine Muskelkraft zugreifen
der
können.
Der braucht eine andere Durchblutung, da muss was vorwärts
gehen. Was an sich was Gutes ist, wenn man unter Stress steht. Das Problem ist halt, wenn man unter chronischem Stress oder Dauerstress leidet oder einfach eine Belastung hat, dann wird es eben...
Weil, warum steigt unterm Sport machen dein Blutdruck? Weil dein Körper anders mehr durchblutet werden muss. Das muss mehr Performance laufen. Ja? Aber wenn du zum Beispiel in dem Moment bist, wo du eben nicht gegen Tiger kämpfst, sondern eine Excel-Tabelle machen musst und dann aber das Gefühl hast, du kämpfst gegen Tier, also so geht es mir, wenn ich ein Excel mache, dann ist es so, das gehört da nicht hin.
Ja, ja. Ja?
Genau, wie ich nicht vor einer Excel-Tabelle
gehöre. Für mich ist das eher wie Bali.
Ja, genau.
ja, also
Urlaub im Grünen, ne?
Urlaub im Grünen, genau. Jetzt war dann tatsächlich waren dann die Ärzte, die da involviert sind, die waren jetzt mit den 135 zu 79 ehrlich gesagt zufrieden. Also ich habe hier ein Zitat rausgesucht. Blutdruckwerte während der Tagphase im hochnormalen Bereich, nachts optimal und sinngemäß, der Patient ist jetzt eigentlich wunderbar eingestellt. Das habe ich nicht so gesehen, weil ich mich mittlerweile ja so viel damit beschäftigt habe, dass ich wusste, hey, ich will 120 und zwar dauerhaft bei jeder Messung eigentlich will ich diese Zahl oder niedriger sehen und nicht im Schnitt 135 mit manchmal auch 150. Und dann, da ist jetzt quasi Auftritt Markus, da haben wir uns kennengelernt. Das kam, Marco hat zuerst den Kontakt zu dir gehabt, dann haben wir uns kennengelernt. Es hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis wir dann wirklich das erste Mal uns medizinisch gesehen und nicht nur quasi so zwischenmenschlich gesehen haben. Deshalb ist unsere gemeinsame Reise in diesem Thema jetzt auch noch gar nicht so lang. Dein Ansatz ist völlig anders gewesen. Du hast gesagt, lass uns erstmal mit dem größtmöglichen Geschütz da drauf schießen, damit wir das mal im Griff haben. Und dann können wir immer noch gucken.
Bitte die radikale Sau
ja,
durch.
Ja, ob du das irgendwie dann auch noch, ob wir so, und dann hast du mir ein Medikament verschrieben, Indapamid heißt das, glaube ich, ne?
Also ich habe dir die anderen in der Dosierung nochmal hochgeschraubt.
Ja,
ich habe gesagt, das, was du schon an Bord hast, fahren wir jetzt wirklich bis Maximum.
Ja.
Genau, und Indapamid, das ist für einen Zuhörer so ganz ähnlich wie dieses HCT.
Ja.
Das geht in die Richtung, dass es einfach Wasser rauszieht über den Urin.
Ja. Ja. Genau, das haben wir dann auch in der höchsten Dosierung direkt genommen und gesagt, da machen wir uns jetzt von oben runter, statt dass wir jetzt wieder 2 Monate gucken irgendwie, ob das in der kleinen Dosierung wirkt. Mhm. Siehe da, mein 24-Stunden-Blutwert, also die Langzeitmessung, die wir gemacht haben, war super. 117:63. Ich habe das erste Mal, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, den Blutdruck gehabt, den ich haben will. Mhm. Aber jetzt spulen wir vor.
Aber ich kam vom Sofa nicht mehr hoch.
Ich kriege von dem Medikament einfach ganz, ganz krasse, erstmal wirklich Nebenwirkungen, die ich spüre. Also schwacher Kreislauf, also es war wirklich, wirklich so im Fitnessstudio, wenn ich aus dem Satz Beinpresse, also so wirklich harte, große Muskelgruppen, wenn ich da rausgekommen bin, dann musste ich mich schnell festhalten und ich habe 30 Sekunden, ist mir quasi schwarz vor Augen gewesen, es hat sich alles gedreht und ich musste mich im Stehen festhalten, ich hätte nicht laufen können, ich wäre umgefallen, so krass hat es mein Kreislauf durcheinander gedreht. Das war Punkt 1. Punkt 2, ich musste jede Nacht auf einmal zweimal auf Toilette und habe pinkeln können wie ein 15-Jähriger, so mitten in der Nacht, wo kommt das ganze Wasser her, wirklich, und was so semi-geil ist mit einem kleinen Kind und so auch noch, du hast genug Themen eigentlich nachts, und jetzt quasi, das jetzt das wirklich da, deshalb haben wir es dann noch abgebrochen, es hat ganz krass, ganz viele Blutwerte bei mir durcheinander geworfen.
Ja, du bist eigentlich in eine beginnende Niereninsuffizienz sogar gegangen.
Ja.
Und da sieht man einfach, dass so viel Wasser bei dir rausgeht, dass die Niere das gar nicht schafft.
Ja. Ja.
Man muss dazu sagen, wir haben ja klar bewusst den Radikalansatz gemacht und wir schauen jetzt mal, wo müssen wir einsteigen, dass bei dir überhaupt was hilft.
Mhm.
Jetzt haben wir dich natürlich von einem Level von ungefähr 135 relativ schnell auf 117 runtergezogen. Das ist ein Absturz um ungefähr knapp 20 mm Hg. Wenn man das Ganze mal an einen Menschen ansetzt, der einen normalen Blutdruck hat, also sprich 115 zum Beispiel, dann hat der einen Druck von 95, rechnerisch. Da kommen wir in den Bereich, wo ein normaler Mensch, in Anführungszeichen, schon fast wie in eine Art Schockzustand kommt. Dieses Gefühl hat dein Körper aktuell bekommen dadurch. Also wir haben ihn quasi mehr oder weniger in eine Art Schock gebracht. Bedeutet, mit dem Wissen zu sehen, okay, dein Kreislauf braucht, bis er nachkommt, wäre es so, dass man sagt, man macht den nächsten Schritt, dass wir dich jetzt mal über die nächsten Wochen irgendwie auf 125 sowas einstellen und dann den nächsten Schritt geht. Mhm. Plus natürlich, in dem Fall ist es so, das ist nicht, oder die Veränderung der Blutwerte mit auch der Nierengeschichte zeigt, dass du einfach zu stark auf das Medikament reagierst.
Dass das einfach nicht mein Medikament ist. Das ist
nicht dein Medikament, weil das kann ich so wenig wie möglich dosieren, das wird trotzdem nicht gut gehen auf Dauer bei dir. Ja, das heißt, das müssen wir uns abspeichern, ist nicht deins, müssen ein anderes ausprobieren. Es gibt noch verschiedene andere Rezeptoren in dem ganzen System, die man blockieren kann. Also da gibt es noch ein paar andere Medikamente, die man ausprobiert. Wir hatten ja auch schon mal zwischendrin eins, das ist mit Moxonidin.
Ein Alpha-Blocker, ne?
Genau, das ist quasi auch ein spezieller Rezeptor an den Gefäßmuskeln, die dazu führt, dass eben der Muskel sich nicht so sehr zusammenzieht. Und da kommt es jetzt eben auf die Kombination an. Plus, was eben durch diesen, was wir vorhin gesagt haben, diesen Aldosteron-Renin-Quotienten, kann es einfach sein, dass wir gegebenenfalls doch über ein etwas intensiver wirkendes Medikament noch gehen müssen, das eben dieses Hormon, dieses Aldosteron hemmt. Aber auch bei dem ist man sehr vorsichtig, weil es eben relativ viel Nebenwirkung mit sich bringen kann. Ja? Und das ist jetzt nicht das, was man unbedingt einfach so mal in die Bevölkerung stürzt.
Ja, aber jetzt haben wir ehrlicherweise halt die ganzen klassischen Medikamente, habe ich ja mittlerweile durchprobiert.
Genau.
Also ist schon, also von den allermeisten habe ich, das ist glaube ich für jemanden, der jetzt am Anfang dieser Reise steht, und das muss jetzt gar nicht Bluthoch, kann ja jedes andere Thema auch sein, ne? von den allermeisten habe ich gar nichts gemerkt und gar keine Nebenwirkungen bekommen. Also auch von den ersten 10, 12 Punkten Verbesserung habe ich quasi keine Nebenwirkungen gehabt. Da geht es mir super mit. Mhm. Die sind ultra gut erforscht, diese Medikamente. Also ich glaube, man musste an sich jetzt keine Berührungsangst haben. Die habe ich auch verloren, die einfach langfristig zu nehmen. Und es ist ein bisschen Trial and Error, weil jeder Mensch anders reagiert auf die Medikamente. Und was es dann halt braucht, so jetzt meine Erfahrung auch mit dem Inderpamid ist halt, du musst es halt super nah kontrollieren. Und dann komme ich wieder dazu, du willst jemanden haben wie dich, der wirklich quasi dann super nah dran bleibt und sagt, wir müssen jetzt nächste Woche die folgenden Werte kontrollieren und wenn die nicht in Ordnung sind, müssen wir 3 Tage später folgende Werte kontrollieren, so, weil das hätte man jetzt nicht einfach mal so 6 Wochen laufen lassen können, bis der Hausarzt Lust hat, nochmal einen Termin zu machen irgendwie so, sondern das muss man dann anders, das muss man dann wirklich engmaschig machen, habe ich da irgendwie jetzt mitgenommen. So, ne? Aber dann, ja, ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir da jetzt am Ende noch irgendwie das eine Puzzlestück finden, was fehlt, damit es dann richtig ist und fertig ist.
Also ich glaube, ich hatte es dir auch schon mal gesagt, meine längste Blutdruckeinstellung hat sich über 1/4 Jahre hingezogen. Mhm. War bei einem Juristen, der in der Staatsanwaltschaft war, der irgendwann auch kam und gesagt hat, wenn er in Sitzung ist, wenn da mehr als 3 Leute sprechen, er kriegt das überhaupt nicht mehr geregelt. Und man hat halt auch gesehen, der ist so hochgefahren, dass der vom Blutdruck einfach keine richtige Steuerung mehr hatte. Der hat auch auf alles reagiert und da muss man einfach wirklich testen, bis man die Kombi hat, die dann anschlägt.
Ja.
Ganz spannendes Gegenbeispiel da und das ist, wir reden jetzt ja wirklich, und das macht es auch so spannend, diesen Fall hier, über einen Edge Case auf Englisch, also quasi ein Fall, der nicht so oft vorkommt, aber natürlich interessant ist. Gegenbeispiel ist ein Marco und das trifft auch wahrscheinlich ganz viele, die jetzt auch hier zuhören würden. Marco hat Blutdruck ein bisschen zu hoch, ein Medikament genommen.
Bums, fertig.
Bomben eingestellt.
Genau.
Thema durch.
Klar.
Der hat dafür andere Themen.
Der
hat dafür ganz andere Themen mit deinen Blutfetten. Dafür auch die ersten Folgen Getting Started sehr empfehlenswert. Aber so hat die Seins, aber das nur, bevor jetzt die Abschreckung hier kommt und man natürlich, der wurde hier geschockt.
Tue ich jetzt erstmal 2 Jahre rum, bis ich Ende gar nicht. Das Gros ist, man hat ein Thema, man sieht es, man fängt an, macht 1, 2 Kombinationen und fertig.
Ja? Aber wahrscheinlich hat jeder ein Thema aus diesem großen Blumenstrauß, wo man dieses Detaillevel wahrscheinlich braucht, oder?
Durchaus.
Ja.
Ja.
Stefan, du hast aber nicht nur dann in Sachen Blutdruck dein Leben nochmal angepasst, sondern du hast auch drumherum dein Leben nochmal deutlich optimiert, richtig?
Ja, es sind eigentlich dann 2 Dinge passiert. Das eine ist, ich habe diese Blutdruckreise mitgemacht und habe da mich mal einmal mit einem Thema so intensiv beschäftigt, dass ich verstanden habe, also irgendwie was für eine Magie der Körper ist, aber dass auch Dinge einfach im Argen sein können, die man gar nicht merkt und dass das sehr, sehr wichtig ist, sich darum zu kümmern. Also ich habe so ein Sense of Urgency entwickelt, auch so dieses, hey, das ist einfach nicht gut, wenn du das erst mit 40 entdeckst. Es ist aber wichtig, dass du manche Dinge jetzt entdeckst. Es hat auch so wirklich das Bedürfnis in mir geweckt, dann alles andere zu verstehen. Dinge einzustellen irgendwie. Ich bin dann maximal auf das Thema Ernährung abgestürzt. Also ich habe Jahre meines Lebens mich wie ein Bescheuerter mit Ernährung beschäftigt. Kommen wir gleich in der nächsten Folge noch drauf irgendwie. So, ich mittlerweile wird 3 Schritte rückwärts wieder gemacht bei dem Thema, aber das ist echt ein Hobby geworden irgendwie von mir, was man damit machen kann. Und dann klar, wenn du dich dann beschäftigst, ich habe dann gemerkt, wie scheiße Rauchen ist. Also mal wirklich, wirklich mich damit beschäftigt, wie katastrophal das eigentlich ist. Und hab das dann erstmal das Partyrauchen und so eingestellt und irgendwann wirklich das auch restlos komplett aus meinem Leben verbannt. Also es ist jetzt Jahre her, dass ich das letzte Mal überhaupt irgendwie an irgendwas gezogen habe. Ne? Alkohol, wirklich dieses Verhalten drastisch hinterfragt, was ich früher hatte und das ganz krass eingebremst und trinke heute also selten und sehr, sehr, sehr viel weniger Alkohol, einfach weil ich gemerkt habe, wie viel leistungsfähiger ich bin, wie viel besser es mir geht. Also ich habe da eine Zeit lang immer noch so, da habe ich mal Wochenenden so gehabt. Und wenn ich von irgendwo zurückkam und ich habe da geraucht und getrunken und habe dann mein Energieniveau am Montagmorgen verglichen mit dem Stefan, der seine beste Version war das Wochenende, also der beide Tage gut geschlafen hat, Sport gemacht hat, nicht geraucht, nicht getrunken. unglaublich, was für ein Performance-Unterschied. Und wenn du da sitzt und du baust gerade ein Unternehmen auf oder du bist irgendwo in der Karriere oder sowas, du brauchst deine Energie, ist unglaublich, wie, also was da drin steckt im Hier und Jetzt, wie viel leistungsfähiger du bist. Mal egal, ob du alt werden willst oder nicht, ist alles egal, aber einfach nur fürs Hier und Jetzt, was das für einen Unterschied macht, das habe ich irgendwann nach und nach realisiert. Und das ist halt echt zu meinem zweiten Ich geworden. So. Also ich bin mittlerweile so penibel darauf zu achten, dass ich mich so verhalte, dass mein Energieniveau bei 100% ist, weil mir das ganze Leben mehr Spaß macht, weil es alles nicht so anstrengend ist, weil ich es viel mehr genießen kann, weil ich mit einer Leichtigkeit trotz dieses vollen Alltags irgendwie da durchgehe und leistungsfähig bin, ohne irgendwie ein Tief im Laufe des Tages irgendwie, also ich den ganzen Tag konzentrationsfähig und arbeitsfähig und so. Es ist wirklich, also es ist unglaublich, was das für ein Unterschied ist. So, und das, diese Faszination habe ich irgendwie aus dieser Phase kommen mitgenommen. Ich habe dann Sport immer krasser verankert, habe dann irgendwann auch gesagt, hey, fuck it, das ist einfach ein Instrument, das muss mir jetzt nicht maximal viel Spaß machen. Also ich habe mir einen Crosstrainer gekauft, ich habe den ins Büro gestellt und habe einfach dann WhatsApp-Sessions auf den Crosstrainer gemacht und habe gesagt, okay, jetzt habe ich meine Dreiviertelstunde Cardio für den Tag drin irgendwie und das relativ nüchtern runter executed irgendwann. Zuletzt habe ich dann Marco irgendwann noch von Kraftsport überzeugt, dass das offensichtlich auch reingehört. Habe ich das auch ganz artig in mein Leben reingefahren.
Marco hat dich überzeugt, ne? Oder du Marco?
Nee, ich glaube, Marco ist früher auf das Thema, auf das Thema Kraftsport gekommen. Ja, genau. Ja. Ich habe das Cardio-Ding erst deutlich länger gemacht. Aha. Und insbesondere auf diese nüchterne Art und Weise halt einfach mit Crosstrainer und Marco dann mit Kraftsport.
Jetzt witzig, wenn du gesagt hast, ich liebe es, auf dem Crosstrainer zu stehen, das ist meine allergrößte Passion. Hätten wir dich wahrscheinlich des Podcastes verwiesen. Nee, aber ja klar, super praktisch, ne? Machst du während des WhatsApp, das ist mega. Ja?
Oder guckst, habe ich mich auch belohnt, dass ich einfach da Romane gelesen habe. Ich habe gemerkt, ich lese eigentlich gerne und in meinem Leben fehlt die Zeit, wirklich einfach mal Belletristik zu lesen und dann habe ich das halt da gemacht. Ich habe einfach Science-Fiction-Trilogien mit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Seiten habe ich einfach in ein Stundenhäppchen auf dem Crosstrainer gelesen. Da kann man super drauf lesen mit dem Kindle, ne? So im Gegensatz zu Joggen und so. Deshalb, ich glaube, das ist das, wo ich heute stehe. Ich habe einfach gemerkt, also ich habe diesen Wunsch entwickelt, weil ich liebe mein Leben und ich habe das große Glück, dass ich wirklich wirtschaftlich sehr erfolgreich sein darf und nach allem, was ich glaube, irgendwie mir über Geld keine großen Sorgen mehr machen muss. Dann ist ja das Zweite, was du brauchst, um glücklich zu sein, ist Gesundheit und das Dritte ist Zeit. Zeit kommt auch immer mehr in meinem Leben gerade wieder zurück, weil einfach auch so ein Unternehmen irgendwann sich entwickelt und Strukturen da sind und so weiter. Ey, und dann ist das Einzige, was mir fehlt, um mein Leben so lange wie möglich genießen zu können, ist Gesundheit. Und deshalb ist mir das so wichtig, diese Gesundheit zu erhalten, weil ich würde mir so einen Arsch beißen, wenn ich die Zeit habe und das Geld habe und dann trotzdem irgendwann mit 60 oder 65 da sitze und ich kann nicht reisen und ich kann nicht mit meinen Enkelkindern spielen und ich kann nicht mehr fliegen, was ich als Hobby habe und ich kann all die tollen Dinge, die es auf der Welt gibt, kann ich nicht mehr machen, weil ich mich jetzt nicht drum gekümmert habe, in dem tollen Zustand zu bleiben, den ich jetzt habe. So, und das treibt mich wahnsinnig an, neben der Performance im Hier und Jetzt. So. Und das ist aber eine ganz schöne Ochsentour, wenn man das alleine versucht, weil ich habe viel zu viele Themen, obwohl ich mich so lange damit beschäftigt habe, effektiv dann eigentlich erst nach 7 oder 8 Jahren entdeckt. Viele Sachen dann ehrlicherweise erst seit ich dich kenne, also jetzt seit einem halben Jahr, nachdem wir uns dann drüber unterhalten haben und du mich noch auf irgendeinen Zusammenhang aufmerksam gemacht hast und sowas. Und man kann es sich irgendwie selber erarbeiten und man kann es sich irgendwie selber hinbasteln, indem man zu 15 oder 20 verschiedenen Ärzten rennt und sich hier was holt und da was holt. Und so. Aber du kriegst es kaum hin, dieses ganze Konzert irgendwie zu verstehen, weil du auch die Zusammenhänge und die Gewichtung der Dinge und die Prioritäten und muss ich mich jetzt darum oder darum kümmern. Es ist, also ich bin einfach wahnsinnig froh gewesen, irgendwann dich zu treffen und das Gefühl zu haben, da gibt es jetzt einfach so jemanden, der mir so ein bisschen als
Outsourced Brain.
Ja, also der, genau. Ich muss immer noch den Fleiß reinstecken. Ich muss immer noch die Dinge tun. Ich muss zum Sport gehen und ich muss mich vernünftig ernähren und ich muss Schlaf priorisieren und so weiter. Aber der mir hilft, die richtigen Stücke zusammenzusuchen und daraus einen in sich konsistenten Fahrplan zu machen und mir auch ein bisschen hilft zu sagen, hey, du musst jetzt nicht hier die letzten 2% rausholen. Hier liegen eigentlich noch 30, so bei dem anderen Thema. Ne? Mhm. Und Genau, das, deshalb bin ich, muss ich sagen, jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt endlich angekommen. So da, wo ich, da, wo meine Reise eigentlich hinlaufen sollte, was das angeht. Ja. Ja.
Genau. Gibt es denn einen Punkt, wo du sagen würdest, das hätte ich gerne, das hätte ich viel früher verstehen und umsetzen müssen?
Ja.
Also, alles?
Ja, ja.
Nein, aber Blutdruck. Ja. Wenn du da so... Wenn du da so Themen, also wenn du den Stefan vor 10, 15 Jahren nochmal zurücksprechen könntest und dem quasi eine Ohrfeige geben dürftest für ein Thema, welches wäre das oder welche Themen wären das?
Ja gut, der vor 10, 15, ja. Ja, du, dem hättest du viele Ohrfeigen geben, nicht nur vor 15 Jahren, aber nee, also Blutdruck mit Sicherheit, das früher zu bemerken, dass da was, wieder was im Argen ist.
Also deine größte, dein größtes Gesundheitsthema früher zu verstehen. Das ist es ja auf einem abstrahierten Leben, ne? Also wenn du, ich frage das ja, weil...
Aber ich sag's, aber ja, ja, aber eigentlich...
Aber das ist, Entschuldige, es ist aber eigentlich wieder so ein Systemfehler, ne? Das, im Prinzip hätte man hätte dir keine Angst einreden dürfen, dass du da eben so einen angeborenen Herzfehler hast, etc. Mhm. Aber man hätte dir mal klar machen müssen, wo du stehst, was es bedeutet... Und was es einfach für einen Aufgabenkatalog für dich gibt, den Rest deines Lebens. Man sagt, du bist einmal im Jahr, bist du hier und dann schaut man sich das an. Mhm. Und dann guckt man die Durchblutung und man schaut den Blutdruck an, weil das Thema ist einfach da. Mhm. Punkt. Ja. Mhm. Dann hättest du gewusst, dass die Marschrichtung ist hier. Ja. Mhm. Also ich meine, das ist schon fast zu viel verlangt, dass man das selber für sich erkennt und weiß, wie gehe ich mit sowas um? Ja, ich meine, ist fies zu sagen, aber als du die Erkrankung hattest, war man da sicherlich auch noch nicht so weit im System aufgestellt. Ich meine, mittlerweile gibt es ja wirklich sehr gute Ambulanzen für sogenannte EMAs, ja, also Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Mhm. Sprich, die Kinderärzte oder Kinderkardiologen machen normalerweise schon eine direkte Anbindung dann, wenn man älter wird oder ab 18 gibt man ja den Patienten weiter. Und man hat da schon eine Awareness mittlerweile, dass man sagt, die Kinder werden im Jugendalter weiter betreut. Da warst du sicherlich so in der Übergangsphase, wo dieses System kam, aber davor sind halt einfach viele sicherlich noch hinten runtergefallen. Darum, das kannst du, glaube ich, selber gar nicht in der Intensität verstehen, was es für einen bedeutet. Somit, dafür glaube ich, kann man dich nicht abwatschen, ja, aber das ist eigentlich eher so ein Systemfehler gewesen.
Aber jetzt, wenn ich nochmal einmal drüber nachdenke, was so ich mit Mitte 20 hättest du mir wahrscheinlich alles erzählen können, was am gesunden Verhalten eigentlich gut gewesen wäre und das hätte ich halt einfach ignoriert. Ich war mit Mitte 20 noch an einem Punkt, ich habe auch das klassische Studentenleben nicht gehabt, weil ich ein duales Studium gemacht habe. Ich habe echt auch gefühlt Nachholbedarf gehabt irgendwie, weil es ist auch fair, dass es eine Zeit gibt, da muss man mal feiern und die Sau rauslassen. Mit 30 war ich an einem Punkt, auch weil Immocation gegründet und dieses Bedürfnis nach maximaler Leistungsfähigkeit, da war ich intellektuell, war ich an einem Punkt, dass ich bereit war, Dinge in meinem Leben zu ändern. Trotzdem habe ich viele Sachen erst jetzt mit 38, 39 final verstanden, dass ich sie tun muss. Also hätte mir mit 30 einer gesagt, mach zweimal die Woche Kraftsport, mach es einfach und mach dieses und dieses Cardio-Training und kümmere dich darum, dass du Schlaf so und so priorisierst und einstellst und achte auf Protein. Also hätte mir einer einfach das, was wir mit Getting Started bei Long Game in den ersten 14 Folgen machen, hätte mir das damals einer so wissenschaftlich fundiert, aufbereitet, hingelegt, wahrscheinlich hätte ich 90% davon gemacht. Und ich ärgere mich darüber, dass ich bei vielen dieser Themen 8, 9 Jahre verloren habe. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und noch viel schlimmer ist es ja, wenn du dann irgendwann erst mit 50 oder mit 60 merkst, scheiße, ey, das hätte ich 30 Jahre früher machen können. So. Und deshalb, ich hätte mir gewünscht, wie bei Immobilien damals, ich hätte mir damals gewünscht, hätte Immocation schon gegeben, als wir angefangen haben mit Immobilien. Es wäre so viel einfacher gewesen. Ich hätte mir gewünscht, es hätte Long Game schon gegeben vor 10 Jahren. So.
Vielleicht an der Stelle, also das heißt, ihr merkt, Stefan bereut das ganz schön, das nicht früher zu haben. Nur eine Bitte, falls ihr jemanden kennt, für den diese Themen Gesundheit, Prävention auch relevant sind, dann tut uns auch gerne einen Gefallen, teilt diesen Podcast gern. Wir haben wirklich zu den großen, unseres Erachtens, die wichtigsten Themen eine eigene Folge gemacht. Teilt den Podcast gerne, dass eben mehr Menschen hier zuhören können, zuschauen können und eben, dass dieses Wissen in eine breitere Masse kommt, weil ja, wir stehen ganz am Anfang hier, wir wollen gerne dieses Wissen aber deutlich mehr Menschen verfügbar machen und deswegen teilt den Podcast gerne, dauert ein paar Sekunden und gibt mir sicher jemanden, Partner, Partnerin, Eltern, Großeltern, vielleicht auch Kinder, die mit Sicherheit sich hier was rausnehmen können und deswegen teilt den Podcast gerne. Stefan, das war der erste Teil deiner Reise. Gibt es denn noch bei dir irgendwelche Punkte oder offenen Enden, wo du gerade stehst in der jetzigen Lebenssituation, die du für dich noch weiter klären möchtest oder Themen, die dich gerade für die nächsten Jahre beschäftigen?
Ja, also wir sind mit dem Blutdruck einfach, wir haben das einfach noch nicht richtig eingestellt. Ne? Das Ding ist einfach noch nicht gelöst. Ansonsten habe ich das Gefühl, und das ist ja das tolle Gefühl an diesem, finde ich, an diesem präventiven Gesundheits-Longevity-Thema ist ja, das hat so ein bisschen auch Projektcharakter. Also es gibt dann eine Phase, in der man sehr, sehr viele Dinge ändert, anpasst, analysiert, rumguckt und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat man sein eigenes System dann auch aufgesetzt und da hat man eine Routine drin. Und dann braucht das auch auf einmal dramatisch weniger Zeit. Also es braucht Sport und so, braucht Zeit, aber irgendwann gibt es nicht mehr so viele Baustellen, mit denen man sich noch beschäftigen muss, weil die sind dann irgendwann eingestellt und dann muss man sie im Prinzip noch überwachen und muss die guten Gewohnheiten beibehalten, die man sich im Laufe dieser Zeit angewöhnt hat. Und gefühlt komme ich da jetzt, na, ich meine jetzt seit fast 8 Jahren oder sowas, die ich mich jetzt da, oder 9 Jahre, die ich mich in Summe mit dem Thema beschäftige, komme ich da jetzt gerade an. Und es werden immer weniger Baustellen, die es irgendwie noch gibt. Ich freue mich immer über irgendwelche coolen neuen Sachen. Ich habe mir gerade eine Akupressurmatte nach der Schlaffolge, die ihr gemacht habt, gekauft, muss ich sagen. Ich werde berichten, ja. genau, aber nee, ansonsten bin ich insbesondere froh, jetzt zu wissen, wenn ich mit dem Markus einmal im Jahr mindestens den Review quasi meines Fahrplans mache und wir einmal das Gesamtbild, die Gesamtsituation, alle Sachen, alle Untersuchungen machen und anschauen, dann fühlt sich echt, als ob es quasi gecovert ist. So, ne?
Ja, cool. Ja, genau. Ja, prima. Ja, cool. Dann ist das, glaube ich, so der flaute Schlusswort für die erste Folge von den 3 Folgen, die wir jetzt ja aufzeichnen. Jetzt geht es eben um deine Story. Jetzt gehen wir noch einmal durchs Thema Ernährung und vor allem auch durch die Umsetzung im Alltag. Also wie du quasi diese gesunden Habits, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wirklich im Alltag umsetzt. Da freue ich mich besonders drauf, weil da gibt es ein paar, glaube ich, Learnings für uns alle hier. Deswegen vielen Dank dir schon mal und dann hört gerne die weiteren Folgen und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Wir erzählen dir, wie du Longevity für dich im Alltag umsetzen kannst. Und zwar machen wir 2 Live-Webinar-Termine, für die du dich ab sofort anmelden kannst. Das Ganze ist 100% kostenlos, findest du unter immocation.de/longevity. Auf keinen Fall verpassen und viel Spaß dabei.